ziehen sich wirklich an. Also erstmal schönen guten Abend, herzlich willkommen, schön, dass ihr gekommen seid. Es gibt einen freudigen Anlass für diese Veranstaltung. Der sieht so aus. Jetzt geht es schon los, vor lauter Aufnahme ist vergessen, wann ist der Prozess zu Ende gegangen? Vor anderthalb Jahren ist der sogenannte MG-Prozess zu Ende gegangen, den wir als Einstellungsbündnis begleitet haben. Und danach haben wir uns immer weiter getroffen, viel diskutiert, und jetzt vor einem Monat ist das Ergebnis dieser Diskussion rausgekommen, nämlich unser Büchlein, das zarte Pflänzchen der Solidarität gegossen, in dem wir unsere Arbeit als Einstellungsbündnis, die Solidaritätsarbeit, nochmal diskutiert haben. Das hat uns viel Spaß gemacht, sage ich jetzt mal. Muss dabei lächeln, weil bestimmt ihr auch alle ahnt, dass es viele Konflikte gab, dass es ein sehr intensiver Prozess war, so wie natürlich vorher die ganze Arbeit auch. Und natürlich wollen wir diese Diskussionsergebnisse gerne auch mit anderen Leuten teilen, deswegen heute die Veranstaltung. Wir haben uns überlegt, dass das jetzt vielleicht nicht so ein gutes Buch ist für eine literarische Lesung, sondern wir das Buch vielmehr als Anlass nehmen wollen, eben um mit euch über Solidaritätsarbeit ins Gespräch zu kommen, das alles nochmal zu gucken, was es da für spannende Debatten gibt. Und wollen das Ganze, ich erkläre jetzt einfach mal was zum Ablauf der Veranstaltung. Wir haben eine Podiumsdiskussion hier angekündigt. Zu diesen Zwecke und Berufe haben wir hier, drei Gäste eingeladen. Die sitzen im Moment hier vorne, und zwar einmal Philipp, den haben wir als Freund von Axel kennengelernt und als Filmemacher. Der wird uns von seiner Perspektive auf den Prozess berichten. Dann Detlef George haben wir als kritische Politologin, ist vielleicht die beste Beschreibung, kennengelernt. Insbesondere schon in einer recht frühen Phase, dieses ganzen Prozesses gab es sehr viele Debatten mit ihr, oder also meistens auch gar nicht so direkt, sondern es war eine, externe Initiative. Sie hat sich sehr kritisch insbesondere mit den juristischen Fallstricken unserer Arbeit auseinandergesetzt. Und mit Werner hatten wir immer wieder Kontakt. Werner kommt vom Freies Senderkombinat, genau so heißt das, aus Hamburg. Macht dort die Senderei Knast und Justiz mit. Und wir hatten ganz viel Kontakt, weil die sehr viel auch über das Verfahren berichtet haben. Und genau. Ja, wir würden gerne mit einem kleinen Filmbeitrag die Veranstaltung starten. Anschließend, ich hoffe, ich werde hier auch noch mal ein bisschen weniger chaotisch vorne. Ich habe noch unseren vierten Podiumsgast vergessen, weil er gar kein richtiger Gast ist. Wir setzen aufs Podium auch noch Christoph vom Einstellungsbündnis. Da müsste dann vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber dachten wir, gehört natürlich auch mit dazu. Genau, zum Ablauf. Wir werden mit einem kleinen Filmchen starten, der unserer Meinung nach ein ganz guter Einstieg ist, um sich nochmal insbesondere die letzte Prozessphase zu vergegenwärtigen und vielleicht auch für diejenigen, die jetzt nie in so einem Prozess waren, mal ganz gut die Atmosphäre wiedergibt. Der dauert keine 10 Minuten, und da bitten wir euch einfach mal, euch drauf einzulassen. Anschließend wird es ein Gesprächsrunde mit unseren Podiumsgästen geben, und wir hoffen aber, dass wir auch anschließend viel in Diskussion mit euch kommen. Einige kleine wenige Techniks noch. Werner hat uns gebeten, die Veranstaltung aufzeichnen zu können, also auf Audiomaterial, was sagt man nicht, ne? Den Ton aufnehmen zu können, kann man glaube ich sagen. Und wir würden aber bitten, dass keine Film- und keine Fotoaufnahmen gemacht werden. Oder was heißt wir bitten, wir wollen es einfach nicht. Das ist die eine technische Geschichte. Und das andere kennen wir von unserer ganzen Veranstaltung immer. Natürlich steht die Frage im Raum, was ist jetzt eigentlich der Stand des Verfahrens? Dazu werden wir am Ende auch nochmal was sagen wollen. Wir wollten damit jetzt aber den Beginn der Veranstaltung nicht überfrachten, weil es ja immer eine große Faktenhuberei auch ist. Genau, und deswegen fangen wir jetzt einfach mit dem Film an. Der heißt, bitte stellen Sie das Film ein, und ich sag mal Film ab, und dann hören wir uns wieder.
Thank you. Guten Morgen, Herr Platz. Guten Morgen, Herr Platz.
Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Bitte? Ich weiß nicht, ob man für uns Licht machen kann, wird hier gerade angefragt. Vorhin gab es welches, aber wir können eigentlich trotzdem schon mal anfangen zu reden, oder? Philipp, wir haben dich, wie gesagt, ja als Freund von Axel kennengelernt, haben auch erfahren, dass du Filmemacher bist. Du hast den Prozess sehr intensiv begleitet, das ist ja hier auch ein eindrucksvoller Beweis dafür gewesen. Und ich würde gerne mit der Frage einsteigen, was hat dich dazu bewogen, da so intensiv einzusteigen und inwiefern hast du das, was du da in dem Prozess rund um deinen Freund Axel erlebt hast, auch künstlerisch verarbeitet?
das, was wir jetzt gesehen haben, ist dann sozusagen Material, was in dem eigentlichen Projekt, an dem ich gearbeitet habe, nicht vorkommt. Also ich habe einen Film gemacht, der heißt Der Tag des Spatzen, der lief auch hier in Berlin im Kino und so, lief auch im Fernsehen. Und das war ein Film, an dem wir sowieso gearbeitet haben. Das heißt, wir wollten einen Film machen über die Sichtbarkeit oder die Unsichtbarkeit der deutschen Beteiligung an Kriegseinsätzen hier sozusagen. Also zu überlegen, was, wenn jemand wie Struck sagt, die deutsche Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt, dann... Also wenn jemand sagt wie Peter Struck, die deutsche Sicherheit wird auch im Hindukusch verteidigt, dann haben wir uns überlegt, das müsste man doch eigentlich auch dann irgendwo hier sehen. Es müsste sich doch irgendwie einschreiben, ablagern in unserem Alltag und in Szenen, die wir hier filmen. Und dafür haben wir recherchiert und in dem haben also sowieso an einem Filmprojekt gearbeitet und in dem Moment kam dann die Nachricht, dass Axel und zwei andere Leute, die ich zu dem Zeitpunkt nicht kannte, verhaftet wurden. Und da war es dann einfach die Frage, wie, da wir eher an diesem Film gearbeitet haben, wie geht man jetzt damit um, wenn... Noch näher dran. Okay, sorry. Also wenn man jetzt eher an so einem Film arbeitet, wo es ja auch darum geht, dass man sich in ein Verhältnis setzt zu Politik, und ein Verhältnis zu Dingen, die man nicht auf den ersten Blick sofort sieht, wenn man aus dem Fenster guckt, dann war dieser Moment, wo jemand, den man kennt, verhaftet wird, mit dem Ganzen, was da so im eigenen Umfeld passiert, einfach da eine sehr einschneidende Geschichte und die Überlegung, wie man das in so ein Projekt integrieren kann, in ein Filmprojekt. Und im Rahmen der Filmarbeiten haben wir dann zusammen mit Axel gedreht. Das heißt, wir haben Gespräche geführt, die dann auch später im Film untergebracht wurden, sozusagen. Und gleichzeitig war es klar, dass ich den Prozess mir angucken wollte, weil ich einfach auch aus einem Gefühl von Solidarität, aber ganz ehrlich auch aus einer großen Neugier, weil ich so einen Prozess mir noch nie angeguckt habe. Und ich dann auch die Frage hatte, inwieweit man das eben in den Film integrieren kann, inwieweit man da filmen kann. Und da ich keine Erfahrung damit gehabt habe, bin ich dann erstmal auf die Situation gestoßen, dass es bei so einem Prozess eine ganz klare Ordnung gibt, wer filmen darf. Es gibt eine sogenannte Pool-Lösung für Filmteams. Das ist der Grund dafür, dass man immer nur die gleichen Bilder sieht, wenn über solche Prozesse berichtet werden, weil nur ein Filmteam zugelassen wird, für einen Sender zum Beispiel, in Berlin ist es meistens der RBB, und dieser Sender hat dann die Hoheit über die Bilder, die da gemacht werden und ist verpflichtet, die den anderen Senderanstalten zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist es, wenn man jetzt als unabhängiger Filmemacher da anfragt nach einer Drehgenehmigung, muss es ja beantragen, es ist sehr schwierig, da einen zu bekommen, weil der RBB das auch blockt, ist auch okay, weil die haben natürlich eine größere Reichweite. Aber es war interessant, dann zu versuchen, eine Drehgenehmigung zu bekommen für den gesamten Prozess, weil normalerweise kommt ein Filmteam am Anfang und es kommt am Ende, also bei der sozusagen. Aber währenddessen ist keine Sau da, also jetzt mit einem Bildmedium. Ansonsten waren ja schon viele Journalisten da. Und es war interessant festzustellen, wie irritiert das Gericht sozusagen, die Vertretung des Gerichts darüber war, dass dann da jemand war, der da jeden Tag hingehen wollte. Und die haben sich natürlich auch gefragt, was wollen sie da filmen? Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, ich möchte eigentlich das davor filmen, weil man hat nur als Filmteam nur die Berechtigung, man darf nicht in Deutschland während eines Prozesses filmen, aufgrund von dem Schutz der Persönlichkeit der Menschen, die da im Gericht auftauchen. Man darf aber die Viertelstunde davor filmen. Das heißt, die Idee war dann einfach immer wieder hinzugehen und immer wieder so lange zu filmen, wie man darf. Und dann hört es eben auf, immer mit dieser Formulierung, die wir gesehen haben. Und das war, also ich war nicht immer da, vielleicht die Hälfte der Prozesstage da und habe das gemacht. Und es war eine merkwürdige Erfahrung, weil man auf einmal Teil eines Rituals wurde. Also ich hatte das Gefühl, ich wurde selber als Mensch, der da hinkommt, mit einer Kamera Teil eines Rituals. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, ich bin schon so ein Teil, fast so ein Maskottchen von so einem Prozess, weil dann irgendwann so Reaktionen kommen, ach, sie waren aber schon länger nicht mehr da und jetzt sind sie auch wieder da. Und das ist so ein ganz merkwürdiger Prozess, den ich aber sehr interessant fand, weil aus zwei Gründen. Einerseits aus dem Grund, dass ich in dem Vorteil war, da was machen zu können. Das heißt, ich musste nicht nur rumsitzen. Also ich konnte etwas tun, was dieser unglaublichen Langeweile, die das Ganze und Langwierigkeit auch da rumzusitzen, die ich mir auch vorgestellt habe für die Leute, die jetzt auf der Anklagebank sitzen und sich entschlossen haben, nichts zu sagen. Also das durchzustehen, dass man 8 Stunden sitzt und einfach nichts sagt, das fand ich konnte ich politisch verstehen, aber persönlich mir immer sehr schwer vorstellen. Deswegen war ich in der glücklichen Lage, dass ich irgendwas tun konnte am Anfang und konnte eben filmen. Und gleichzeitig hat es für mich war es interessant, weil wie die Rituale eines solchen Prozesses ablaufen. Das sieht man in der Abfolge dieser Ausschnitte, dass man eben, also ganz banal, es fängt in dem großen herrschaftlichen Saal des Kammergerichts an, dann bleibt es da eine Weile, dann irgendwann wird es verlegt in einen 70er-Jahre-Neubau, der nicht mehr so spektakulär ist. Und ganz am Schluss bei der Urteilsverkündung tauchen wir wieder in diesen Theatersaal ein, wo dann auch ein klassischer Theaterauftritt des Gerichts mit anschließender Presse und sowas da war. Und diese Form von Ritualisierung, die da stattgefunden hat, bei einem Prozess, der so endlos lange ist, also eben ein Jahr, das hat mich interessiert, weil ich da auch ganz viele Schwierigkeiten gesehen habe, also Schwierigkeiten der Aufmerksamkeitshierarchie oder des Moment der Empörung oder sowas, was Stück für Stück durch so einen Prozess und durch so eine Ritualisierung und dadurch, dass so ein Prozess den Alltag strukturiert, jeden Mittwoch und Donnerstag, jetzt ist wieder Prozess, jetzt geht man da wieder hin, sozusagen sich auch so abschleift und so eine Art von Einverständnis besteht. Also ich würde fast sagen, meiner Außenansicht von allen Beteiligten, dass man da halt jetzt wieder 8 Stunden Zeit miteinander verbringt. Und das ist so eine ganz komische Logik, wo man dann teilweise sich dann in der Kantine wieder trifft, die letztendlich fast vergessen macht, worum es dann geht. Also das ist, dass da Leute im Knast waren. Ne? Und ich erst bei der Urteilsverkündung auf einmal einem wieder klar wird, also das ist meine Außenperspektive als Person gewesen, dass da Leute jetzt wirklich vielleicht im Knast waren. Also diese Struktur, dass auch der entscheidende Moment, wo es dann um wirklich was geht, nicht gefilmt werden kann und sowas, das fand ich daran spannend. Ansonsten, ich habe jetzt keinen Beitrag vorbereitet, ich habe mir das Buch ein bisschen quer gelesen. Und was ich spannend finde, ist, dass, ich weiß nicht, wer von euch jetzt den Film Der Tag des Spatzen gesehen hat, das ist, da geht es eben am Ende, also relativ zum Ende in eine längere Passage, die sich damit beschäftigt, mit der Festnahme und mit auch dem Nichtaussagen im Prozess und nur so ein paar ganz grobe Rahmendaten der ganzen Geschichte erzählt. Es wird nicht gesagt, haben die es jetzt gemacht oder nicht. Es wird, ja, also das ist so der Rahmen. Ich fand es interessant, dass in dem Buch jetzt über die Solidaritätsarbeit viele Konflikte, die da beschrieben werden, Sachen sind, die ich von den Filmvorführungen über den Tag des Spatzen wiedergefunden habe. Also dass die Reaktion, es spiegelt eigentlich sehr gut wider, wie das Publikum, das ja ein anderes Publikum ist. Also ich selber bin ja auch eher der Vertreter dann jetzt der liberalen Öffentlichkeit oder der bürgerlichen Öffentlichkeit oder sowas. Also wenn dann so ein Film auf der Berlinale läuft oder im Fernsehen läuft, dann ist das ein sehr breites Publikum, ein sehr breites Spektrum an Reaktionen. Und dass auf die Reaktionen auf den Film sich sehr widerspiegeln, die Konflikte, die hier in dem Buch beschrieben sind. Also Fragen von, ist es wichtig zu wissen, ob die es jetzt gemacht haben oder nicht? Sind es Pazifisten oder sind es Antimilitaristen? Solche Fragen haben in der Rezeption des Films eine riesen Rolle gespielt, haben auch sehr viel Verärgerung hervorgerufen oder sehr viel Diskussionen dann unter dem Publikum. Und das waren auch... Also das ist sozusagen eine Art von Verlängerung. Ich habe auf einmal, als ich das Buch gelesen habe, das Gefühl gehabt, es gibt so eine Verlängerung, was mir vorher gar nicht aufgefallen ist, der Probleme, die scheinbar in dem Einstellungsbündnis irgendwie waren, oder Diskussionen, nicht Probleme, sondern Diskussionen, die sich dann in dem Film auch fortgesetzt haben und die ich auch nach wie vor ultra kompliziert finde, also wie man sich da selber verhält. Ich glaube,
ich würde gerne noch mal kurz nachfragen, jetzt hast du ja doch schon ganz lange erzählt. Aber
Ist nicht stocken, wenn ich das.
Nö, war ja. Was ich gerne noch wissen wollte, ist, hast du, ob du noch ein bisschen beschreiben kannst, inwiefern es auch unterschiedliche Reaktionen auf den Film gab, je nachdem, wo du den gezeigt hast. Ich habe gehört, du hast ihn in unterschiedlichen Ländern auch gezeigt. Genau, vielleicht davon einfach noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und uns interessiert natürlich insbesondere auch immer, wie die Leute gerade auf die Frage dessen reagiert haben, was wir immer als konkrete Abrüstungsinitiative, also den versuchten Brandanschlag, bezeichnet haben.
Ja, ich glaube, es gab, also wir haben den Film in unterschiedlichen Ländern gezeigt. Ich war da nicht überall dabei. Manche Diskussionen kenne ich auch nur vom Hörensagen. Ich weiß, dass der Film in Mexiko lief auf einem Filmfestival. Da gab es sehr große Interesse, also sehr viele Fragen an die Leute, die da vor Ort waren, zum Beispiel an den Stand der antimilitaristischen Bewegung in Deutschland, wie sind die Diskussionen. Der Film wurde relativ stark kritisiert, also der Tatortspatzen wurde sehr stark kritisiert, weil sich die Frage gestellt, warum nimmt der Typ sich so endlos viel Zeit, um Spatzen zu filmen, wo es doch eigentlich um was anderes geht. Also es gab so eine, das kann ich auch nachvollziehen, also es gibt, aber es gab ein sehr großes Interesse an, welche politischen Auseinandersetzungen einer eben im Bereich Antimilitarismus gibt es in Deutschland. Es gab, war interessant, in Frankreich habe ich den Film gezeigt und da waren die Reaktionen von so einem Workshop gemacht, wo junge französische Filmemacher, Filmemacherinnen da waren und die dann über ihr Verhältnis zum Militär geredet haben, was ich sehr überraschend fand, weil ich damit nichts zu tun hatte, die sehr stark darüber gesprochen haben, wie zum Beispiel Frankreichs Rolle in Afghanistan und in anderen Kriegen überhaupt kein Thema ist unter Jugendlichen, weil sie eigentlich mit dem Militär verdammt wenig zu tun haben, weil es eine Berufsarmee ist und sie einmal nach der Schule da kurz hingehen, aber die Diskussion eigentlich gar nicht da war und die konnten dann erstaunlicherweise relativ viel mit dem Film anfangen. Mit dieser Frage, wie kann ich mich eigentlich zu sowas in Verhältnis setzen, was so scheinbar weit weg ist oder so. Das gab eine sehr starke Diskussion. Ich glaube, es ist insgesamt die konkrete Abrüstungsinitiative, hatte ich das Gefühl, es gab erstmal ein riesen Unkenntnis, das auch spiegelt sich in dem Buch ja auch wieder, von wegen, davon habe ich eigentlich noch nie gehört, dass da drei Leute verhaftet wurden, als ich dann gesagt habe, naja, die wurden mit André Holm zusammen verhaftet. Ach so. Also das liegt natürlich auch an dem Publikum, weil die Leute, die sich solche Filme angucken, eher zu so einem Publikum gehören. Und es gab generell das Gefühl, man hätte das mehr sagen müssen. Also es gab generell, wenn es im Film auftaucht, dann musst du mir auch sagen, was deren ganz konkrete politische Haltung ist, damit ich mich als Zuschauer in ein Verhältnis setzen kann. Und meine Argumentation war dann die, dass ich keine Lust habe, in so einem Film die Argumentation, die das Gericht macht, in irgendeiner Weise fortzusetzen, sozusagen. Also jetzt auf einmal als quasi Nachfolgeinstallation des Gerichts da irgendwie aufzutauchen als Filmemacher. Und letztendlich die Strategie, die im Prozess war, des Nichtsaussagens, des einer Haltungshabens, aber nicht zu den konkreten Vorwürfen, was zu sagen, den Film beibehalten wollte. Und das hat letztendlich zu sehr ähnlichen Reaktionen und zwiespältigen Reaktionen, auch positiven Reaktionen geführt, die, glaube ich, das Einstellungsbündnis ganz gut kennt.
Ja, ins Verhältnis setzen, das nehme ich gerne auf als Stichwort. Ich habe hier die undankbare Moderationsrolle, dass wir immer alles mal anreißen können und wechsle jetzt mal zu unserem nächsten Podiumsgast, zu Detlef Georgia Schulze, wie gesagt Politologin, die sich auf eine ganz andere Art und Weise ins Verhältnis gesetzt hat zu dem Prozess. Vielleicht magst du auch du einen kurzen Kommentar zu dem Film geben. Wir fanden halt, dass der sehr anschaulich zeigt, was du jetzt ja auch nochmal gesagt hast, diese herrschaftliche Inszenierung des Justizapparates. Und genau, wie kann Mensch in diesem herrschaftlich inszenierten Rahmen intervenieren? War eine der Fragen, die uns natürlich sehr viel beschäftigt hat und wir haben dich gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Und zwar nochmal zu einem ganz speziellen Bereich, der jetzt eher eng mit dem Prozess zusammenhängt, nämlich, wer das Buch gelesen hat, weiß das, wer es ansonsten das Verfahren verfolgt hat, weiß das, glaube ich, auch. Es gab einen speziellen Prozesstag, wo die Anwälte politische Beweisanträge auch gestellt haben, die waren mit dem Einstellungsbündnis also da haben wir natürlich viel darüber diskutiert im Einstellungsbündnis mit den Angeklagten und da wollten wir dich bitten, da uns deine Analysen zu erzählen.
Ja, du hast mir eben quasi schon das richtige Stichwort geliefert. Du hast das ja selbst beschrieben, dieser ritualisierte Charakter der ganzen Veranstaltung. Also jeden Morgen wird er wieder aufgestanden. Wenn Leute nicht aufstehen, dann wartet der Senatspräsident und macht gleich mit den Händen, bis die Leute dann tatsächlich aufstehen. Und wenn man sich an dieses Ritual nicht hält, dann stockt das Ganze. Und das, denke ich, ist auch ein Problem, was ich im Zusammenhang mit den Beweisanträgen stellt. Vielleicht lassen wir das mit den Folien. Wir sitzen da eh davor, das Publikum kann die nicht sehen. Ja? Also wir sind da eh noch bei der Einleitung. Und ich würde sagen, dieser Charakter des Rituals ist auch ein Problem, was sich mit den politischen Beweisanträgen gestellt hat, weil sich auch diese Beweisanträge in das Ritual juristischer Prozesse einpassen müssen. Und was ich jetzt versuchen werde zu entwickeln, ist, welche Schwierigkeiten das für die politischen Inhalte, die mit so einem sogenannten politischen Beweisantrag rübergebracht werden soll, bedeutet. Ich hatte jetzt eigentlich, weil ich dachte, dass ich mehr Zeit hätte oder weniger Zeit benötige zum Reden, erst nochmal angefangen eigentlich mit einem Rückblick auf Sachen, die ich zu der ersten Prozessphase schon mal gesagt und geschrieben hatte, und steige jetzt aber stattdessen gleich ein mit diesen politischen Beweisanträgen, wo sich meines Erachtens aber ein Fehler, den ich in dieser ersten so die Arbeitsphase schon kritisiert hatte, fortsetzt, nämlich eine Tendenz, zu schnell unsere politischen Wünsche auf das Recht im Allgemeinen zu projizieren und unsere politischen Wünsche in das Justizsystem einzuspeisen. Also in dieser ersten Soli-Phase war ja eine ganz wichtige Argumentation, eine Brandstiftung ist doch kein Terrorismus. Und jetzt bei diesen politischen Beweisanträgen war halt das Wichtige, es sollte irgendwie unsere Haltung zum Afghanistan-Krieg und die Legitimation der Tat irgendwie in den Prozess eingespeist werden. Und das Einstellungsbündnis hat sich in der Broschüre ja selbst auch mit diesem Problem beschäftigt, und das Argument von dem Bündnis, und das finde ich soweit auch wichtig, wie auch diese ganze Broschüre, finde ich sehr gelungen und wichtig, dass man so eine Nachbearbeitung gemacht wird. Also das Argument, was in der Broschüre drin steht, juristisch schaden diese Anträge nicht, das würde ich vollständig unterschreiben. Ich würde nur zwei kritische Nachbemerkungen machen. Sie nutzen juristisch auch nichts und sie schaden politisch. Weil, und das ist die These, die ich versuche in dem Beitrag zu entwickeln, sie schaden deshalb politisch, weil sie nämlich das, was sozusagen die Vorstellung ist, unsere politischen Wünsche, die werden dadurch, dass sie in so ein juristisches Ritual eingespeist werden, nicht Wirklichkeit, sondern was vielmehr passiert, dadurch, dass wir unsere politischen Argumente müssen in diesen juristischen Rahmen einbauen, werden unsere Argumente transformiert, verschoben und bis zur politischen Unkenntlichkeit entstellt. Und das will ich heute anhand dieser politischen Beweisanträge zeigen. Davon gab es 8 Stück von diesen Beweisanträgen, außerdem noch einen weiteren Antrag, das Verfahren insgesamt einzustellen. Und diese Anträge wurden natürlich alle von den Anwältinnen gestellt, und damit haben wir schon das erste Problem. Die Anwältinnen stellen diese Anträge als Juristinnen und müssen sie in einer Art und Weise stellen, die irgendwie an dieses juristische Ritual anschließen, um da überhaupt die Chance gehört zu werden, weil ansonsten würde die Sache so stocken, wie es stockt, wenn das Publikum nicht aufsteht. Andererseits haben wir aber das Soli-Bündnis, das denn diese Anträge auf seiner Homepage veröffentlicht unter der Überschrift politische Beweisanträge, was auch zwangsläufig ist, weil wenn da drüber stehen würde, juristischer Fachantrag zu XY, würde das die Szene nicht lesen und die Journalistinnen zum großen Teil, die angesprochen werden, auch nicht. Und wenn da politisch drüber steht, dann ist das so zumindest das Signalwort, ist vielleicht eine spektakuläre Sache und lohnt sich vielleicht doch zu lesen. Und damit haben wir aber schon auf dieser allerersten Stufe ein ganz grundlegendes Problem. Diese unterschiedlichen Ebenen der juristischen Arbeit der Anwältinnen im Prozess und die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit des Bündnisses ergänzen sich nicht etwa produktiv, wie das ja wünschenswert wäre, sondern sie widersprechen sich und fallen sich gegenseitig ein Stück weit in den Rücken. Also die Anwälte haben dann in ihrem Antrag geschrieben, deshalb, also aus dem, was alles vorher ausführlich erklärt worden ist, sind diese Anträge keineswegs nur ideologisches Kettenrasseln, sondern aus rechtlichen Gründen zwingend. Und die Anwälte, wie gesagt, die müssen das sagen. Und das reicht eigentlich nur, dass sie sagen, dass es rechtlich zwingende Gründe gibt, sondern sie müssen das auch irgendwie begründen, plausibel machen und im Zweifelsfall müssen sie halt irgendwelche Argumente an den Haaren herbeiziehen. So, und auf der anderen Seite haben wir dann aber die Argumentation des Bündnisses, die genau diesen Anspruch auf juristische Relevanz und dass es nicht nur ideologisches Kettenrasseln ist, untergräbt, indem diese Anträge dann auf einmal die Überschrift politische Beweisanträge kommen. Und in der Vordiskussion hier zu der Veranstaltung hatte mir ein Genosse gesagt, ich hoffe, ich darf das jetzt einfach mal ausplaudern, die Beweisanträge sollten meines Erachtens nichts direkt juristisch erreichen, sondern politisieren. Und was ich jetzt sagen würde, es zum einen mit dem Politisieren ist das gar nicht so einfach und zum zweiten haben wir eh die Situation, dass Recht und Politik gar nicht zwei getrennte Wesenheiten sind, die wir erst nachträglich irgendwie in Verbindung bringen müssen, sondern Recht, und dass es so eine Institution wie Justiz gibt, ist schon von vornherein eine politische Sache. Und zwar nicht nur deshalb, weil Recht das Produkt von Politik ist, weil Recht immer Klassenrecht ist, Geschlechterrecht, Rassenrecht ist, sondern allein wegen dieser juristischen Form. Dass man überhaupt gesellschaftliche Verhältnisse sich unter dem juristischen Blickwinkel anguckt, dass es dafür eine besondere Institution gibt, Justiz, der muss man dann diesen ritualisierten Respekt erweisen, dass man da jeden Morgen aufstehen muss und dass man in einer bestimmten Art und Weise seine Argumente vorbringt. Um dieses Problem auf einer allgemeinen Ebene noch ein bisschen genauer zu fassen, möchte ich gerne Lenin zitieren. Lenin hat gesagt, die Form ist wesentlich. Das überrascht die meisten vielleicht. Alle denken, der Inhalt ist da wichtig, was interessiert uns die Form? Und ich versuche heute Abend zu begründen, nein, Lenin hat recht, die Form ist wesentlich. Und selbst die sprachliche Form ist wichtig, weil wenn wir beispielsweise über die kapitalistische Produktionsweise reden und wir benutzen entweder die Sprache des Marxismus oder wir benutzen die Rechtssprache oder wir verwenden die Sprache der christlichen Kirchen, wird nicht nur eine andere Form verwendet, sondern auch der Inhalt, der in diesen Diskursen ausgedrückt wird, ist ein ganz anderer. Wenn wir darüber reden, dass es da freie und gleiche Vertragspartner und Partnerinnen gibt, die schließen freiwillig einen Vertrag und sie machen es ja tatsächlich freiwillig, da stehen nicht irgendwelche Leute mit Knarre rum, jedenfalls nicht im Normalfall, sondern die Leute verhandeln, wie viel zahlst du mir, wie viel muss ich dafür arbeiten oder was gibst du mir dafür und dann schließen die freiwillig einen Vertrag. Das ist die juristische Sicht auf die Sache. Eine ganz andere Form nicht nur, sondern auch einen ganz anderen Inhalt haben wir, wenn wir darüber reden, da gibt es Leute, die besitzen die Produktionsmittel, andere besitzen keine und keine zu besitzen bedeutet einen gewissen Zwang, dass man seine Arbeitskraft verkauft. Und ein dritter Diskurs ist ein religiöser Diskurs oder ein moralischer Diskurs, da geht es dann nicht mehr um eine trockene, nüchterne Sprache, wenn fremde Arbeit angeeignet wird, das ist Ausbeutung, sondern wird eher pathetisch von Gerechtigkeit gesprochen und es gibt eine ideale göttliche Ordnung, die dann auch bei der Produktion und bei der Verteilung beachtet werden muss. Und genauso funktioniert das meines Erachtens auch, wenn wir versuchen, politische Inhalte in juristische Beweisanträge zu drücken. Es wird nicht nur eine andere Form für den gleichen Inhalt verwendet, sondern auch die Form wird dadurch, auch der Inhalt wird dadurch verändert. Und ich will das nur an einem einzelnen von diesen 8 Anträgen vorführen, nämlich dem Antrag, der zu MAN gestellt worden ist in dem Prozess. Die Begründung dafür, warum dieser Antrag gestellt wird, war, die beantragte Beweiserhebung wird insoweit unter Strafzumessungsgesichtspunkten ein mögliches Handeln der Angeklagten unter dem Aspekt, Schlimmeres verhindert zu haben, in einem anderen, milderen Licht erscheinen lassen. Soweit, so klar erstmal, also die juristische Funktion ist, Strafmaß reduzieren. Wir sehen aber auch gleich, dass die juristische Form unseren politischen Inhalt transformiert. aus der politischen Handlung von unseren drei Genossen, falls sie es denn waren, wird auf einmal was Schlimmes. Zwar nicht ganz so schlimm wie MAN, aber doch ziemlich schlimm. Und wenn wir aber berücksichtigen, was für schlimme Leute da bei MAN sitzen, dann können wir das aber doch nochmal in einem etwas milderen Licht sehen, was da gemacht worden ist auf dem Werkstattgelände. Diese Sprache von schlimm und schlimmer ist zumindest nicht die Sprache des historischen Materialismus. Ich weiß nicht, ob sich Autonome da drin wiederfinden. Ich vermute aber, dass zumindest die Angeklagten und vielleicht auch das Soli-Bündnis da eigentlich doch nicht so richtig drin wohlfühlen in dieser Sprache, die aber die Juristen und Juristinnen mal verwenden müssen, wenn sie einen Antrag stellen. Und das ist jetzt aber noch nicht mal das schlimmste Problem oder das problematischste an der Sache, sondern das ist die logische Konsequenz von etwas anderem. Man steht nämlich vor der Schwierigkeit oder man hat sich entschieden, wir argumentieren nicht, dass es beispielsweise eine Notwehrlage der Bevölkerung, die von der Bundeswehr bekriegt, gibt und argumentiert auch nicht, weil es nur Notwehr ist, ist es gerechtfertigt und deshalb muss es einen Freispruch geben, sondern man entscheidet sich, Strafmaß ist das Argument. Und meine Kritik setzt jetzt aber nicht da an, dass ich sagen würde, man hätte sich einfach auf Notwehr berufen müssen, weil das wäre juristisch nicht zu argumentieren gewesen, meines Erachtens. Sondern was ich aufzeigen will, ist, dass wenn man sich überhaupt auf die juristische Lage und die juristische Logik einlässt, dann kommt man zu ganz bestimmten unerfreulichen Konsequenzen. In dem Fall zu der Konsequenz, der staatliche Strafanspruch wird anerkannt und es wird nur noch über das Strafmaß verhandelt. Und auch das ist meines Erachtens aber noch nicht mal das größte Problem an der Sache. Wenn man beispielsweise in einer rein offensichtlich gesetzesimmanenten Argumentation darauf besteht, es gab praktisch keinen Sachschaden oder der ist wie hier, der Versuch ist sogar ein Versuch geblieben und es kam gar nicht zur Veränderung der Tat, dann lässt sich natürlich klar argumentieren, der gesetzliche Strafrahmen darf nicht ausgeschöpft werden. Aber das ist auch klar als gesetzesimmanente Argumentation ersichtlich. Ganz anders aber, wenn nun ein sogenannter politischer Beweisantrag gestellt wird. In dem einen Fall, bei der gesetzesimmanenten Argumentation, da ist klar, es geht einfach nur darum, wir wollen, dass der Staat seine Gesetze einhält und davon nicht zu unserem Nachteil abweicht. Da kann man meines Erachtens über ein kleineres Übel und über ein größeres Übel reden. Wenn es aber um unsere eigene politische Position geht, dann hat es eigentlich nur Sinn, Sachen zu sagen, von denen wir überzeugt sind wirklich und nicht zu sagen, das war ja eigentlich eine schlimme Sache, dass die LKWs da angezündet werden sollten. So, das der eine Komplex. Der nächste Komplex ist, was ist denn nun eigentlich an MAN so schlimm, dass es doch dann die Tat nochmal in einem etwas milderen Licht erscheinen lässt. Also kommen sollte zum Beweis all dessen der Vorstandsvorsitzende von MAN selber und der sollte dann beispielsweise erzählen, dass es die Firma schon seit 1758 gibt, dass fast von Anfang an werden da Rüstungsgüter produziert und ganz genau waren es dann im Ersten Weltkrieg 934.000 Granaten, 254.000 Minen und ungefähr 2,5 Millionen Zünder und so geht das dann durch die ganze Unternehmensgeschichte durch. Aber wofür soll das juristisch und wofür soll es auch nur politisch relevant sein, was 1758 passiert ist, um einen Brandanschlag im Jahre 2007 zu beurteilen? Und zwar auf LKWs, die zwar von MAN produziert wurden, aber denen gar nicht mehr gehörten, sondern mittlerweile der Bundeswehr gehörten. Und was wäre nun eigentlich gewesen, wenn es im Ersten Weltkrieg nicht 900.000 nur, sondern 25.000 Granaten gewesen wären? Also wofür sind diese ganzen quantitativen Details, diese Faktenbesessenheit wirklich ausschlaggebend? Welches politisches Argument kommt dabei rüber? Ich kann es nicht so richtig erkennen. Allein dadurch, dass Fakten benannt werden, wird weder eine eher ökonomisch ausgerichtete Kritik der politischen Ökonomie der Rüstungsindustrie geleistet, noch eine eher militärisch ausgerichtete Imperialismusanalyse. Und diese ganzen Fakten, die da in dem Antrag drin standen, das war noch keine Neuigkeit, die kann man teilweise in der Wikipedia nachlesen, teilweise steht in dem Antrag selber drin, dass sie auf der Firmen-Homepage von MAN stehen und andere Sachen kann man sicherlich in irgendwelchen Firmenchroniken problemlos nachlesen. Solche Faktensammlungen politisieren meines Erachtens nicht. Selbst Fakten plus Meinung bewirken noch keine Politisierung, sondern das Entscheidende ist die argumentative begriffliche Aufarbeitung, die mit der Art den Fakten passiert. Und die kann aber in einem politischen, in einem gesellschaftstheoretischen oder in einem imperialismusanalytischen Sinne in so einem juristischen Beweisantrag überhaupt gar nicht geleistet werden. Weil da geht es um juristische Relevanz und nicht um gesellschaftliche Relevanz. Und so bleibt dann am Ende von diesem Beweisantrag übrig, also dieses schwerwiegende Argument, warum das nun mit MAN so schlimm ist, lautet dann, bei der MAN handelt es sich nicht um einen neutralen Fahrzeughersteller, sondern um ein Unternehmen, das insbesondere in seiner Nutzfahrzeugsparte Militärgeräte weltweit verkauft und damit einen fundamentalen Beitrag zu Angriffskriegen in aller Welt leistet. Es handelt sich also zumindest partiell um einen Rüstungskonzern. Ja, auch das war eigentlich allen Leuten schon vorher bekannt, bevor der Antrag gestellt worden ist. Und wir haben aber politisches Problem. Die drei hatten sich ja nun in ihrer Prozesserklärung am Anfang als Antimilitaristen bekannt, und Antimilitarismus beansprucht ja aber etwas anderes als Pazifismus zu sein. Jetzt MAN vorzuwerfen, dass sie Waffen produzieren, ist aber erstmal kein antimilitaristisches Argument, sondern ist ein pazifistisches Argument. Und dass ein Angriffskrieg geführt wird und nicht ein Verteidigungskrieg, ist noch nicht mal ein pazifistisches Argument. Und die Frage zu stellen, wer hat angefangen, ist nicht Imperialismusanalyse, ist nicht Politisierung, sondern ist Kindergarten. Wäre es beispielsweise falsch gewesen, im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen, wenn nicht Deutschland zuerst geschossen hätte, sondern wenn Polen zuerst geschossen hätte und Deutschland nur zurückgeschossen hätte? Wäre vielleicht die Parole der Bolschewiki von der Umwandlung des imperialistischen Weltkrieges in einen Bürgerkrieg falsch gewesen, wenn nicht serbische Nationalisten den österreichischen Thronfolger erschossen hätten, sondern deutsche Nationalisten den belgischen König? Und wer sagt eigentlich außer das Völkerrecht, dass man nicht auf die militärische Ebene wechseln darf, wenn man beispielsweise einen Wirtschaftskrieg gerade verliert? Und wer sagt uns, außer den schon erwähnten christlichen Kirchen, dass es falsch ist, den ersten Stein zu werfen und dass wir immer auch noch die andere Wange hinhalten müssen? Soweit meine Kritik an den Beweisanträgen. Ich werde jetzt zum Schluss zwei Thesen zur Diskussion stellen, was sich vielleicht aus dieser Kritik lernen lässt. Als erstes möchte ich noch ein weiteres Mal Lenin zitieren und sagen, lieber weniger, aber besser. Und weniger, aber besser hieße in dem Fall nicht zu versuchen, den historischen Materialismus oder Imperialismusanalysen oder das autonome Weltbild in juristische Anträge zu schließen, nicht das zu machen, was ich anfangs genannt hatte, Projektion unserer politischen Wünsche auf das Recht, sondern stärker zu unterscheiden, sauber auseinanderzuhalten, was ist eine gesetzesimmanente Argumentation und was ist eine politische Argumentation. Und dazu würde dann als konkrete Schlussfolgerung, wie man sich in so einem Verfahren verhalten kann, gehören, dass die politische Rechtfertigung der Tat von den politischen Aktivistinnen zu leisten ist und diese politische Aufgabe nicht an die Anwältinnen delegiert wird, die als Juristinnen, als eine bestimmte Rolle, die sie in dem Prozess haben, Zwängen unterliegen, die den politischen Inhalten, die thematisiert werden sollen, nicht gut tun. Ich habe noch eine dritte Schlussfolgerung, werde jetzt hier aber erstmal, weil es vermutlich eh viel länger als abgesprochen war, erstmal enden.
Da ist Tatsache sehr viel länger, nicht sehr viel, aber eh viel länger war als abgesprochen, verzichte ich jetzt hier auch auf weitere Nachfragen, sondern wir machen einen kleinen Bruch. Und wechseln zu Werner vom Radio FSK aus Hamburg, habe ich ja schon vorgestellt. Habe auch schon gesagt, dass ihr eine regelmäßige Sendereihe habt, die Knast und Justiz heißt. Und ich würde dich bitten, einfach mal einzusteigen mit der Frage, oder ich würde gerne einsteigen mit der Frage, warum gebt ihr dem Thema Repression diese Bedeutung mit einer sogar einer Sendereihe und was waren für euch wichtige Aspekte speziell des MG-Prozesses, des MG-Verfahrens?
Tja, achso, ich brauche jetzt hier... Ja, okay. Danke, guten Tag, Berlin. Auf die Frage eingehen, die Sendung Knast und Justiz im FSK gibt es seit Beginn des FSK, war eine der ersten Sendungen, die regelmäßig mit auf Sendung gegangen sind und ist aus dem Knast heraus gegründet worden. Ich gucke mal immer nach vorne. Okay.
Ich kann auch weniger aufdringlich nach vorne.
Nee, das ist schon... Also die gehört mit zum Fundament eigentlich des freien Senderkombinats, des freien Radios und ist aus dem Knast heraus gegründet worden. Die Leute, die das gemacht haben, waren damals, wie nennt man das, Freigänger oder sowas, die abends da wieder hin mussten und die unter, glaube ich, damals noch deutlich anderen, eher sozialdemokratisch orientierten Wegschließungsmodellen dann vielleicht da sogar so einen Resozialisierungsaspekt bei ihrer Gefängnisaufsicht da erreichen konnten. Trotzdem, diejenigen, die das damals gemacht haben, die haben zum Teil monatelang vorher auch in Isolationshaft gesessen und haben einiges auch damals an echten Knastrevolten an den Start gebracht. Heute ist die Sendung gar nicht mehr in der Weise existent, also weder als Knastsendung noch als Justizsendung. Und da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, außer dass das natürlich personell auch immer so ist, dass Projekte auch mal an ihr Ende kommen. Und kann dazu sagen, dass auch aktuelle Repressionen staatliche ihren Teil dazu beigetragen haben. Darüber hinaus aber auch politische Auseinandersetzungen, die wir im freien Senderkombinat traditionell auch immer über die gesamte Existenz quasi haben, deswegen traditionell. Warum wir jetzt in diesem Fall so und dann ja auch nochmal über den Rahmen der Sendung Knast und Justiz hinaus so stark eingestiegen sind, ist so ein bisschen, ich habe das auch ein kleines Referat vorbereitet und hoffe, dass ich das so einigermaßen schnell und trotzdem noch interessant auch darstellen kann, wenn das okay ist.
Ja, ich habe dann festgestellt, ich habe mein Mikro dir in die Hand gegeben, das war dumm, aber
ja, du brauchst es nicht. Kannst du auch das hier. In vier Punkten möchte ich vielleicht auf das Ganze nochmal eingehen. Und zwar, ich habe das Buch dabei mit zur Grundlage, das Büchlein zur Grundlage gelegt und würde auch hier gerne allen empfehlen, da reinzugucken, sich das durchzulesen, weil das aus meiner Sicht sehr viele Aspekte enthält, die wichtig sind in solchen Zusammenhängen, in Repressionszusammenhängen, in Solidaritätszusammenhängen, in diesem Zusammenhang, aber auch ansatzweise in dem Versuch, sagen wir, solche Situationen auch politisch durchzuarbeiten und dann zu Schlussfolgerungen zu kommen. Von daher setze ich mal an mit einer Passage aus diesem Buch, eine Auseinandersetzung, die Arbeit hier ja, wenn ich das richtig beobachtet habe, aus Hamburg maßgeblich und durchgängig bewegt hat, war ja diese Geschichte, ja, die einen sind verhaftet und bleiben in Haft, der andere kommt frei, nämlich der kritische Wissenschaftler, bei dem geht es ja nur um das Denken. Und ich kann eigentlich sagen, ich bin in dem Moment, wo ich von der Verhaftung gehört habe, wie soll man sagen, also komplett am Start gewesen, weil das gegen das Denken gerichtet war, die Festnahme, insbesondere in dem Fall von André Horn. Das erinnert mich jetzt auch aus meiner politischen Biografie an Denkverbote und noch viel Schlimmeres, also die Verfolgung des Denkens. Und wir haben ja gerade jetzt in den vergangenen Monaten eine Situation, wo Menschen zu Tausenden, Zehntausenden und noch mehr im arabischen Raum sich genau dagegen auch erheben. Und das ist ein Wesensmoment einer politischen Auseinandersetzung in einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, die immer dazu tendiert, autoritär, regressiv, faschistoid, nationalsozialistisch in Deutschland zu werden, dass das Denken angegangen wird. Und tatsächlich waren ja dann in den ersten Wochen die Nachrichten auch nochmal untermauernd. Da wurden dann Begriffe genommen, die wir dann spaßeshalber mal im Laufe einer Sendung gegoogelt haben, das Wort Gentrification, glaube ich, und das tauchte dann irgendwie 1.200.000-fach oder so auf. Und das war dann so, okay, da haben wir jetzt ein bisschen versucht zu persiflieren, wie dann so ein Apparat möglicherweise einfältig, aber borniert in seiner eigenen Logik, die in diesem Buch, finde ich, sehr beispielhaft nachgezeichnet ist, wie so ein Ermittlungsverfahren dann durchgezogen wird, wie dann Ergebnisse feststehen, deren einzelne Puzzlestücke sozusagen nur noch Gegenstand sind des Ermittlungsverfahrens, diese Puzzlestücke also zu beschaffen und dann so zusammenzufügen, dass es am Ende dann auch stimmig ist. Also ich bin nicht wegen, ich sage das hier jetzt auch mal ganz persönlich, nicht wegen Antimilitarismus und sonst was, der da verfolgt wird, sondern wegen der Verfolgung des Denkens mit diesem Thema durchgängig befasst und gewesen und befasst. Das wäre für mich ein krasses Alarmzeichen einer gesellschaftlichen Entwicklung, wenn das durchzuhalten wäre, das Denken so in dieser Weise zu kriminalisieren und zu verbieten. Zweiter Moment. Und das heißt natürlich, dass ich mich dann in dem Zusammenhang und wir uns politisch in dem Zusammenhang damit auseinanderzusetzen haben, was passiert mit den anderen, die ebenfalls verhaftet worden sind. In Hamburg hat es zeitgleich ungefähr im gleichen Zeitraum auch 129a-Verfahren, Verfolgung, Hausdurchsuchung, Festnahmen, glaube ich nicht, wenn ich mich richtig erinnere, auch keine kurzfristigen, aber jedenfalls sehr krasse Maßnahmen gegeben, so dass wir uns auf jeden Fall auch auf breiterer Front sozusagen damit auseinanderzusetzen hatten. Und wir haben dabei für uns und viele andere auch das ganze Szenario auch mal gründlich aufarbeiten können, wie so ein Verfahren läuft, wie so ein Paragraph 129a funktioniert, was da alles ermöglicht, dass er tatsächlich auch angewendet wird, um das alles zu ermöglichen, dass eine Bundesanwaltschaft und ein Bundeskriminalamt lustig drauf losmachen, um das mal so zu sagen, und dann ein paar Jahre später mal festgestellt wird, das war alles rechtswidrig. Alles egal, in Hamburg ist jemand in dem Zusammenhang gestorben, weil er es physisch nicht ausgehalten hat, diesen Druck und diese Verfolgungssituation. Aber wie ist das politisch nochmal zu gewichten? Das war ja auch eine ganz spannende Frage und da bin ich einigermaßen, also fand das krass gerade, das von dir zu hören. Weil das so viel von dem enthält, was ich mir da auch denke in diesem Zusammenhang und was wir ansatzweise auch diskutiert haben. Mir ist in dem Buch auch aufgefallen, die Formulierung der politischen Beweisanträge. Ich selber habe einige Erfahrungen mit Prozessen, wo ich selber dann auch als Angeklagter gestanden habe und habe mich beim Lesen des Buches gefragt, wie das dann jetzt funktioniert. Also ein Prozess kann ja nur politisch geführt werden, Aber wie soll das über dieses Moment der Beweisanträge funktionieren? Und habe für mich mal, und es gibt ja diesen Satz in diesem Buch, das Urteil stand vorher schon fest. Und wir haben das eingeschätzt, das Urteil stand vorher schon fest, das ist hier mit Fakten belegt in dem Buch. Und dann haben wir gesagt, naja, dann können wir das auch ruhig machen. Dann holen wir vielleicht nochmal einen politischen Mehrwert daraus, aus dem Verfahren. Und dann ist es aber tatsächlich, das erschien mir auch so, in die Hände der Anwälte gelegt und die drei Angeklagten tauchen auf mit der Formulierung, an diesem einen Tag, an dem wir diese Anträge gestellt haben, da haben wir uns endlich einmal im Laufe dieses Verfahrens als politische Subjekte gefühlt. Das wird in dem Buch nicht weiter befragt, ist aber eine ganz krasse Formulierung, finde ich, weil wenn ein solcher Hintergrund sozusagen angeklagt des Terrorismus vorliegt, eine immense Bedrohung und psychische und physische Belastung damit verbunden, ja auch die Haft, und dann ein ganzes Jahr lang völlig ausgeliefert schweigen müssen oder sich selbst auferlegt, das Schweigen, und dann einen einzigen Tag zu spüren, es geht auch anders, und dann aber trotzdem so weiterzumachen. Also das fällt mir bei dem Buch auf. Das verweist aus meiner Sicht tatsächlich auf eine große politische Lücke, und ich fand das ganz überzeugend gerade auch herausgearbeitet, weil die Alternative ist ja die, die hattest du, glaube ich, thesenförmig jetzt am Schluss auch noch mit drin, dass die Angeklagten selber die politische Führung des Prozesses in die Hand nehmen müssen. Da, und das ist der nächste Punkt, wo ich eine starke Übereinstimmung gerade festgestellt habe, stellt sich natürlich nochmal die Frage, was ist denn nun das Politische? Und ist Antimilitarismus politisch? Das brauche ich, glaube ich, nicht weiter ausführen, weil da habe ich jetzt auch viel entdeckt, was ich da auch vergleichbar auch jetzt sehen würde. Ein Aspekt vielleicht, eingeordnet, und das haben wir in Sendungen eben auch teilweise rausgearbeitet, die Sendungen sind auch heute noch nachträglich hörbar über Podcast. Ein Aspekt der ganzen Angelegenheit ist, es...
Ja, das ist Mikro geklaut, deswegen...
Okay, ich muss kürzer werden. Okay, dann beschränke ich mich jetzt erstmal auf diesen einen noch einen Aspekt. Ein Aspekt ist, das Land führt äußere Kriege, und das ist eine innere Logik, dass es dann auch innere Kriege führt. Und dass das nochmal eine ganz besondere Sorgfalt bedeutet, was politische Analysen, was politisches Handeln und was politische Erfolge angeht, versteht sich jedenfalls für mich von selber. Und um nicht in der Opferrolle zu landen. Vielleicht soweit jetzt erstmal, das ist aber erst nur so ein Teil gewesen.
Jetzt hoffentlich habe ich dich nicht völlig durcheinander gebracht. Nee. Ja, unglückliche Rolle, das immer abschneiden zu müssen. Ich wollte eigentlich dem Werner auch ein paar andere Fragen stellen. Aber wo wir so harsch kritisiert werden, würde ich sagen, breche ich das einfach mal ab. Wir wollen ja, wie gesagt, vor allem auch in die Diskussion kommen. Ich denke, wir haben jetzt schon eine ganze Reihe Punkte für Diskussionen, und gebe aber ganz kurz auch nochmal an Christoph das Mikrofon für das Einstellungsbündnis, um so eine kleine erste Entgegnung machen zu können. Und dann will ich hier auch die Debatten wirklich nicht abbrechen, aber einfach gucken, dass wir dann gemeinsam weiter diskutieren können, auch mit euch.
Ja, das war jetzt sozusagen eine glatte 6 für den Teil unserer Arbeit, so eine politische Dimension in den Protest zu bringen. Und tatsächlich haben wir die Frage, ob wir das wollen, anfangs relativ schnell mit Ja beantwortet. Wir haben gesagt, ja doch, wir wollen das. Es ist nicht so, dass es unumstritten gewesen wäre. Es gab auch die Position, die gesagt hat, das ist nicht unser Terrain, das ist Kinderkram oder sonst was. Wir machen unsere Politik woanders, aber es war mehrheitlich schon so, dass wir das wollten und eigentlich war das auch am Ende die deutlich stärkere Position. Und wie wir so eine politische Dimension in den Prozess reinkriegen, das war tatsächlich auch umstritten oder umstritten nicht, aber da haben wir viel diskutiert und da hatten wir relativ wenig Ideen. Aber eine Idee waren die Beweisanträge und darauf haben wir uns auch geeinigt. Wir haben uns auch geeinigt auf diese Beweisanträge, obwohl wir wussten, dass die Beweisanträge sich nicht so anhören würden wie eine Rede auf einer Knastumgebung oder ein politisches Papier von einer Gruppe. Das war uns eigentlich klar. Und die Anwälte haben uns angeboten, das zu machen. Wir haben das Angebot angenommen und es war klar, dass es unsere Initiative sein muss. Und wir haben die Recherche gemacht, haben unsere, also über Afghanistan, also diese Anträge gehen ja über Afghanistan-Krieg, Jugoslawien-Krieg und zeigen eigentlich schon auch, und auch mit einer Fülle an Fakten, die das untermauern, dass wir uns im Angriffskrieg befinden und machen, glaube ich, eine antimilitaristische Position schon deutlich. Das haben wir den Anwälten gegeben und tatsächlich war es so, dass wir wenig Kapazitäten und vielleicht auch wenig Lust hatten, nachher noch, obwohl die Anwälte uns das angeboten hatten, noch über die Anträge zu reden. Wir fanden die Anträge so gut, das will ich auch mal klar sagen, wir fanden das gut, wir haben die gelesen, haben gesagt, das ist gut, aber wir haben nicht mehr diskutiert, sozusagen. Das kann sein, dass das vielleicht auch ein Fehler war. Mich wundert es zwar jetzt, dass die Kritik jetzt sozusagen von mehreren Seiten und auch so massiv ist. Ich will aber auch nochmal dein Argument auch nochmal aufgreifen. Also diese 7 oder 8 Anträge, die wurden an einem Tag gestellt. Und tatsächlich, in dem Buch, du hast es zitiert in dem Buch, die Angeklagten hätten sich als Subjekt, politisches Subjekt geführt und gefühlt und waren nicht Spielball der Justiz. So war das. So war das nicht nur für die Angeklagten, so war das eigentlich auch für uns. Die ganze Soli-Arbeit jetzt schon über sehr langen Zeitraum gemacht hat. Und es war, wir sind alle eigentlich mit einem guten Gefühl daraus gegangen. Das kann ich mal so sagen. Und das hat uns motiviert. Und ich glaube auch, das hat andere motiviert, die das etwa auf unserer Webseite gelesen haben. Und ich glaube, die Kompromisse, die wir jetzt politisch eingegangen sind in den Beweisanträgen, das wissen die Leute, die das lesen, die können das, glaube ich, auch ganz gut einschätzen. Und wir haben als Einstellungsbündnis auch immer gesagt, wir sind gegen die Bundeswehr, wir finden kaputtes Kriegsgerät besser als Ganzes. Und damit meine ich nicht, dass wir ganzes Kriegsgerät auch gut finden. Das fanden wir auch schlecht. Und ich glaube, das ist eher ein Teil der revolutionären Perspektive, in der wir uns da auch befunden haben. Und wir haben eine ganze Menge antimilitaristische Arbeit gemacht. Wir haben Aktionen gemacht. Wir haben Tatortinspektion ist so ein Beispiel. Wir waren in der Uni in Potsdam, in dieser Militäruni. Und wir haben also unsere Position da eigentlich auch schon deutlich gemacht. Und ich glaube, dass man das auch in dem Zusammenhang sehen muss. Ich glaube, ich würde jetzt an der Stelle erstmal aufhören, weil das jetzt ja alles schon relativ lange war und würde jetzt, glaube ich, dir einfach nochmal das Mikrofon geben.
Und wir hatten uns überlegt, jetzt auch nochmal allen Referentinnen kurz die Möglichkeit zu geben, auf die anderen einzugehen. Allerdings bin ich jetzt ein bisschen besorgt, dass vielleicht die unter euch, die nicht jede unserer Verlautbarungen gelesen haben oder das Buch noch nicht ganz bis zum Ende gelesen haben, ein bisschen überfordert sind. Wenn wir nur über die politischen Beweisanträge reden, dann müsstet ihr auch mal ein Zeichen machen, wenn wir da nochmal irgendwie Sachen erklären müssen. Genau, also ich gebe euch jetzt nochmal kurz die Möglichkeit vielleicht, oder ich frage einfach mal, will jemand von euch was sagen zu dem, was die anderen gesagt haben, oder sollen wir es direkt aufmachen?
Ja, ich
auch mal kurz Gelegenheit für eine kurze Replik und dann ist die Debatte eröffnet und gerne auch noch mit allen anderen Aspekten.
Ich würde jetzt nochmal sagen, also das soll jetzt nicht irgendwie da eure ganze Arbeit niedermachen, ganz und gar nicht so von wegen jetzt 6, ne? Sondern eher nochmal gucken, wenn der Antimilitarismus politisch so wenig trägt, dass am Ende, das ist ja eine Niederlage, dass die Leute dann doch verurteilt werden. Ne? Das darf ja nicht klein erscheinen da drin, sondern das ist schlimm. Und wenn der Antimilitarismus das politisch so wenig trägt, dann würden sich daraus ein paar Fragen ergeben. Und ich fand hier jetzt angedeutet hat, nämlich auf die politische Fundierung des Antimilitarismus hin, zielführend. Weiter schon? Oder?
Ich finde es sehr schwierig, da jetzt irgendwie so, wie hätte man es anders machen können. Also für mich ist eine grundlegende Frage dagegen, drei Leute eventuell für 3,5 Jahre im Knast. Und das ist für mich die erstmal die Baseline sozusagen. Und das gilt es zu verhindern, weil das einfach grundsätzlich scheiße ist. So, das ist für mich die ganz pragmatische Haltung, wenn man gezwungen ist, sich in diesem Rechtsrahmen sozusagen zu verhalten. Und deswegen fand ich jede pragmatische Form, die bestehenden Rechtsmethoden, die es gibt oder sowas, zugunsten einer Verminderung des Strafmaßes oder so irgendwie auch nur denkbar anzuwenden, finde ich aus dieser Perspektive absolut richtig und notwendig, weil es macht aus meiner Perspektive überhaupt keinen Sinn, dass jemand 3,5 Jahre in den Knast geht. Ich sehe da auch keine große, aus dieser reinen Tatsache, dass man 3,5 Jahre einfach irgendwo verbringt, sehe ich keine große politische Dimension oder sowas. An der Problematisierung dessen schon, aber nicht an dem tatsächlich dann da sitzen müssen. Deswegen finde ich, muss man das verhindern. Das ist die pragmatische Position. Aber ich finde schon, dass es für mich, was sich für mich durchzieht, nur als Idee oder sowas, ist, dass es ein Problem gibt mit der Grundaktion sozusagen. Also diese setzt man voraus, dass dies politischer Brandanschlag war, dann ist das ein politischer Brandanschlag, der nichts verhindert und der keine direkten Auswirkungen hat. Also ich glaube, da sind wir uns alle klar, wenn da drei LKWs in die Luft fliegen, dann passiert gar nichts, ändert nichts. Das heißt, es ist eine Art von symbolischer Politik. Und ich hatte das Gefühl, dass es, wenn man das als Ausgangsbasis nimmt, dass es eigentlich kein wirkliches Konzept gab, diese symbolische Politik dann im Falle einer Festnahme, die man natürlich verhindern will, wenn es dann aber dazu kommt, im Gerichtssaal weiterzuführen. Also dass man auch da, und da treffen wir uns da, also dass man weiß, man ist da in einem symbolischen Rahmen, in dem man sich bewegt. Man hat, es gab eine symbolische Aktion und jetzt gibt es dann auch gleich ein Konzept, wie man auch in diesem rechtlichen Rahmen mit symbolisch argumentiert, ne? Also auf einer ähnlichen Ebene. Und da habe ich das Gefühl, liegt vielleicht so ein Problem drin, weil mir schien das manchmal unklar zu sein vom Verständnis, wo fängt jetzt hier die Symbolik an und wo hört sie auf und welche, auch im Vorfeld sich zu überlegen, welche Mechanismen hat man. Das ist natürlich viel einfacher in der ersten Einstellungsbundeszeitung, die es da gab, da gab es da rechts diese Zeitspalte und dann wurde dieses Beispiel, jetzt weiß ich gar nicht mehr, Irland oder Dänemark, keine Ahnung, wo Leute sich auf einen Tornado gesetzt haben, mit Hammern drauf rumgeschlagen haben und gewartet haben, bis die Bullen kommen und man sich festgenommen. Also ich meine, das ist so symbolisch, symbolischer geht es da gar nicht mehr, da ist die eigene Festnahme schon Teil der symbolischen Politik sozusagen. Da ist es viel einfacher, weil alle Phasen sozusagen Teil der symbolischen Aktion sind. Hier war das anders und es gab nicht wirklich eine über ein Jahr, das muss man auch mal überlegen, also über 63 Protesttage durchzuhalten in symbolischen Politik, das ist auch verdammt schwierig, finde ich. Und dagegen steht diese pragmatische Haltung von, die Leute sollen nicht in den Knast. Und ich fand dann, dass diese politischen Beweisanträge, ich selber habe das in dem Gerichtssaal als absolute Befreiung empfunden, weil man das Gefühl hat, endlich wird mal über irgendwas Inhaltliches geredet. Und dann finde ich auch zum Beispiel diese Auflistung der MAN und 1700 blablabla, finde ich absolut korrekt und sehr gut, weil das ist genau symbolische Politik. Also ich finde, dass man dann jetzt auch so mit Wissenshuberei macht und schon damals etwas zeigt, dass es da macht man einen historischen Kontext, da geht es nicht um die 90.000 oder 25.000 Bomben, sondern da geht es darum, dass man weiß, wie man auf einer symbolischen Ebene eine Art von Autorität herstellt. über das Sujet, über das man redet.
Jetzt guckt ihr beide euch schon an. Detlef Georgia, möchtest du auch noch ganz kurz was sagen, auch das, was die anderen gesagt haben, bevor wir die Debatte jetzt auf das Publikum geben?
Nur einen Satz zu einem Satz, ansonsten will ich eher wissen, was ihr jetzt über das Ganze denkt. Du hattest gesagt, die Leute, wenn sie das lesen, dann wissen sie, dass wir dabei Kompromisse eingehen müssen. Und das, glaube ich, bringt das ganze Problem ziemlich genau auf den Punkt. Diese Anträge lesen nämlich zum einen eh nur Leute aus der Szene, die auch schon eh gegen den Afghanistan-Krieg sind. Und also es wird sozusagen ein Wissen vorausgesetzt, aber es wird niemand überzeugt. Und zum anderen lesen es vielleicht noch ein paar Journalistinnen, die diese ganzen Fakten, die zitiert sind, selber recherchiert haben, die daraus aber nicht die Konsequenz ziehen, Bundeswehr-LKWs anzuzünden. Und was aber die schwierige politische Aufgabe wäre, zu erklären, warum es denn gut ist, Bundeswehrfahrzeuge anzuzünden.
Ja, ich habe es ein paar Mal angekündigt. Ich denke mal, die Fässer könnten größer nicht sein, die jetzt schon auf sind. Also es geht um den Nutzen politischer Beweisanträge im Gerichtssaal, vielleicht auch um den Nutzen politischen Handelns in diesem Gericht allgemein, auch um den Nutzen von Militanten oder vielleicht auch symbolischen Aktionen. Ich denke, mir ist schon eine ganze Menge angesprochen worden, aber wie gesagt, wir wollen gerne mit euch auch in die Diskussion kommen. Ihr könnt gerne auch nochmal sagen, euch haben ganz andere Sachen an dem Ganzen interessiert. Ich mühe mich jetzt mal einfach einen Moment in Geduld und gucke, ob es hier ein Bedürfnis gibt, von anderen Leuten auch was zu sagen. Hier vorne steht ein Mikrofon. Es gibt auch ein Handmikrofon und wir waren nicht schlau genug zu überlegen, dass sich da irgendjemand darum kümmert, es durch die Gegend zu reichen. Vielleicht kann das jemand von Einstellungsbündnis machen. Oder irgendjemand ganz anders. Ich verrate jetzt nicht, ob die Person dazugehört, wenn jemand hier vorkommt. Ja, gibt es irgendwelche Reaktionen, vielleicht auch Fragen, eigene Beiträge?
Da hinten. Da.
Ja, also ich danke euch erstmal für eure Redebeiträge. Ich wollte eigentlich nur kurz was zum Buch sagen. Ich habe das gekauft und regelrecht verschlungen, weil mich eine Auseinandersetzung mit sozusagen oder mit der Auswertung von Antirepressionsarbeit schon offen ist. Wir sind auch in einer Antirepressionsgruppe tätig. Wir hatten da sowas Ähnliches vor und dann seid ihr uns quasi zuvor gekommen und mal sehen, ob wir aus den Erfahrungen irgendwie lernen können. Was mir ein bisschen in dem Buch gefehlt hat, war vielleicht, was, wo wir dann aber vielleicht ein bisschen mehr sozusagen intervenieren wollen, sind so ganz praktische Tipps. Also ihr habt es ja am Rande sozusagen, also ihr habt ja so ein bisschen eure Arbeit dokumentiert und habt ja auch am Rande gesagt, was dann so für Aufgaben anstanden, also Öffentlichkeit schaffen, die Leute im Knast versorgen und so. Dass, wenn ihr das sozusagen in Form von Kästen oder so noch gemacht hättet, hätte ich das vielleicht noch ein bisschen besser gefunden und auch welche Probleme es da gab. Also es ist nur so eine Anregung sozusagen. Und zu dir, Georgia, wollte ich sagen, also ich fand es schon interessant, was du gesagt hast. Ich würde allerdings, also ich weiß, wo die Kritik herkommt und also ich verstehe das auch und finde es auch sinnvoll, das zu äußern. Das Problem ist allerdings, dass man eben, vielleicht habe ich dich da falsch verstanden, aber man kann ja auch eben so ein Gericht nicht als luftleeren Raum sehen. Und wenn wir halt als Linke sozusagen tätig sind, also im Gericht oder vor allem und hoffentlich auf der Straße und genau, dann müssen wir den Leuten, die sozusagen eine bürgerliche Moral haben, denen die tagtäglich eingebläut wird, den müssen wir sozusagen, wenn wir die agitieren wollen, müssen wir denen ja irgendwie entgegenkommen. Also jetzt einfach nur so eine, was weiß ich, holzschnittartige Kritik am Kapitalismus oder am Staat oder so zu formulieren, trifft sozusagen wenig auf Resonanz, weil es die Leute entweder nicht interessiert oder sie denken, na gut, das geht halt nicht anders. Wenn man allerdings jetzt eben diesen Spruch jetzt aufgreift, was in Berlin oder was in Deutschland brennen kann, in Afghanistan keinen Schaden mehr anrichten, dann läuft es schon darauf hinaus, dass die Leute schon sehr genau wissen, oder nicht sehr genau wissen, aber sich in etwa vorstellen können, was mit Krieg gemeint ist und was sozusagen das Problem da ist. Und wenn man dann sagt, ja, wir sind gegen Krieg und wir finden auch so eine radikale Abrüstungsmaßnahmen gut und guckt euch mal sozusagen unsere Taten an, die ja schon symbolischer Natur sind und vielleicht keinen tatsächlichen oder leider keinen tatsächlichen Angriff auf die staatliche und militärische Infrastruktur liefern. Aber wenn man den Leuten dann sozusagen das verdeutlichen will, dass das ideelle Ziel ist und sie sozusagen dort abholt, wo sie vielleicht stehen, ist das, denke ich, eine Sache, die man auch irgendwie anpacken muss.
Ich fand auch gerade von Detlef Tortia, fand das total interessant und auch erfrischend, so eine ganz klare materialistische Kritik, an die trotzdem nicht unsolidarisch war. Ich mag den Begriff solidarische Kritik nicht, weil das immer sowas ist, aber es war eine Kritik, die weiterbringt, und das fand ich zum Beispiel sehr gut, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, wo politische Auseinandersetzungen jetzt auch nochmal an den Genossen vom FSK dann immer mit zur Auslösung und Spaltungen führen. Das war ja auch leider mit einem Grund bei Knast und Justiz besser ist, als doch das durchaus kritisch, die Differenzen zu benennen, aber eben trotzdem zusammen zu bleiben, weil wir haben einen gemeinsamen Gegner. Und ich denke, das war ein gutes Beispiel, auch jetzt von der Gruppe, dass die Kritik jetzt nicht gleich als Beleidigung oder Angriff gesehen haben, sondern dass sie den Kritiker und die Kritikerin dann auch sozusagen im Gegenteil einbezogen hat. Das ist auch gerade in der radikalen Linken eher selten. Also da gibt es ganz schnell, genauso wie sonst überall, man fühlt sich beleidigt und sonst was. Kritik wird als Angriff empfunden und nicht als, was es ja eigentlich ist, also eine Herausforderung auch des Denkens und Handelns, ja. Ich denke, das ist wichtig. Und ich finde, dieser kulturelle Aspekt, der hat mir an der Broschüre gut gefallen, den hätte man nochmal stärker machen sollen. Also der Tag der Schwarzen, das war, finde ich, mir der beste Film zur Antirepression, gerade weil er erstmal gar kein Antirepressionsfilm war. Aber ich fand, er war den im Ganzen, ich habe den als am besten, also ich habe den wirklich als einen der besten Filme zu dem Thema empfunden. Während dieser andere Teil, der Gefährder oder was das war, den fand ich im Gegenteil ein schlecht gemacht, gut gemeint, aber schlecht gemachte sozusagen Rosa, wo dann noch die Frau, das ist ja mal in Weingart, immer bei den Filmen war, als die dargestellt wird, die dann ja den Protagonisten gehemmt hat, also ich fand den gar nicht gut. Und ich hätte das gefunden, das noch stärker zu machen, oder auch sehr gut war dieser Ende einer Dienstfahrt, ein Motiv von Böll, der nun weder radikal noch besonders staatskritisch ist, der ein Buch geschrieben hat, wo viele Böll-Liebhaber wahrscheinlich gestaunt haben, dass der auf einmal in so einem Zusammenhang sozusagen auftaucht. Das war sehr, das war eine gute Möglichkeit, ja. Und dann wollte ich nur, das ist jetzt keine Frage, sondern nur was ankündigen. Und wie gesagt, der politische Kampf geht ja weiter. Zurzeit ist Werner Bräuner, für das kennen den Eiligen im Hungerstreik, das ist ein Einzelner, ein sozialer Gefangener, der sich aber immer kämpferisch verhalten hat. Das heißt, der ist als Erwerbslosenaktivist verhaftet worden, weil er seinen Arbeitsamtsdirektor in Werden im Streik um Maßnahmen erstochen hat. Das Essen, das er braucht, ist kriegt. Und es gibt morgen deswegen um 18 Uhr hier eine Kundgebung in Berlin oder eine Demonstration, 18 Uhr vom Potsdamer Platz, und die geht zur Landesvertretung in Hannover, weil er sitzt in Sehende in Hannover. Und wie gesagt, er ist kein politischer Gefangener, er ist politisch, aber kein politischer Gefangener. Und es ist auch wichtig, die zu unterstützen.
Ich kann leider von hier aus immer gar nicht sehen, ob sich Leute melden, deswegen. Ich habe da nicht gedacht, da würde ich einfach die Chance nutzen und doch nochmal ein bisschen mehr auch auf das, was wir in dem Büchern ja versuchen, auseinander zu planen, nämlich den ganzen kollektiven Prozess, den sowieso die Arbeit bedeutet, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen zu sprechen kommen. Also wie gesagt, unser Buch ist entstanden im Rahmen von einer über einjährigen Diskussion, und da haben wir nochmal gemerkt, wie schwierig das ist, zwischen den eigenen politischen Ansprüchen zu vermitteln, zwischen den politischen Ansprüchen, die dann die Leute haben, die im Bündnis mit einem auftauchen, zwischen den politischen Zielen und Wünschen der Angeklagten. Das ist ja was, was durch das ganze Buch sich hindurchzieht, und da jetzt hier gerade keine anderen Weichen bekommen, würde ich mir jetzt einfach anmaßen, vielleicht auch die
Kritikerin der politischen Beweisanträge, da das jetzt ja das Thema ist, mit dem wir sehr viel, zu dem ihr sehr viel argumentiert habt, vielleicht auch nochmal dazu zu befragen. Also wir, vielleicht das Ganze jetzt nochmal ein bisschen plastischer zu machen, wie ihr euch eine Form von politischer Solidarität im Gerichtssaal dann auch vorstellen könnt oder mögliche Handlungsmöglichkeiten, ja, angesichts dessen, dass auch Beschuldigte meistens ja Menschen aus Fleisch und Blut sind.
Diese Passagen tatsächlich ziehen sich ja durchs ganze Buch durch das Büchlein. Ich finde, so fast alle zwei Seiten wird deutlich, welche Diskussionsprozesse ihr auch durchlaufen habt. Also vielleicht nicht immer welche, aber dass sozusagen sehr viel, sehr kontrovers auch verlaufen ist. Und da muss man sich schon fast im Ergebnis wundern, dass da ja so viel passiert ist. Oder eben auch nicht. Also ich habe auch gedacht, diese Kontroverse hat möglicherweise auch sehr viel hervorgebracht. An zwei Stellen ist mir aufgefallen, dass Entscheidungen 4 Wochen später dann ja klar waren, aber 4 Wochen davor noch absolut kontrovers bis hin zum Wegbleiben von Leuten verlaufen sind. Und das fand ich so spannende Momente, an denen ich gemeint habe, sowas zu spüren, wie da ist was gewachsen. Ein solidarischer Zusammenhang gewachsen, aus dem heraus sich auch vorstellen lässt, die Angeklagten dann auch viel Kraft ziehen konnten. Und das ist, finde ich, ja nochmal, jedenfalls bei mir jetzt wenig vorgekommen, ein ganz wichtiger Aspekt dieses ganzen Buches und der ganzen Arbeit. Wie wird Antirepressionsarbeit verstanden und wo sind sozusagen die politischen Felder, wo sind aber auch die direkten Hilfsmomente, die für die Angeklagten erstmal ganz elementar sind, weil ohne so einen solidarischen Zusammenhang hätten die vielleicht ganz woanders gestanden und hätten das vielleicht so lange und so für sie selber stabilisierenden Ergebnissen, was ich hoffe, das kann ich nicht beurteilen, vielleicht so gar nicht durchstehen kann. Und das drückt dieses Buch für mich schon aus, dass da anscheinend auch viel gelungen ist.
Ja, ich will gleich einen Satz von dir aufgreifen, was eben gesagt, es wurde viel kontrovers diskutiert und trotzdem recht viel geschaffen, dann hast du dich selber so ein bisschen korrigiert, vielleicht auch gerade deshalb viel geschaffen, das würde ich eigentlich unterstreichen wollen. Ich würde sagen, das gibt relativ stark in der Szene, obwohl die Szene sich ja eigentlich von den schlimmen hermetischen K-Gruppen immer abgrenzt, aber es gibt genauso in der Szene, wie es früher in den K-Gruppen gab, eine Haltung, bloß nicht streiten, bloß nicht zu viel diskutieren, das hält vom Handeln ab. Und ich würde sagen, was wir aus dem Umgang des, und das war ja auch in der allerersten Phase, gab es ja auch so diese Vorwurfshaltung als die allererste Kritik an der allerersten Öffentlichkeitsarbeit erschienen ist bei Indie Media, da gab es ja dann auch so Vorwürfe wie, da bemühen sich jetzt Leute was zu machen und ihr kommt an und schreibt da einfach eine Kritik, ihr fallt in eine Gefahr hinter dem Rücken und es geht auch so nicht. Und ich würde aber sagen, so wie sich die Sache danach entwickelt hat, dass Kontroversen offen ausgetragen worden sind, hat genau den Raum gegeben, dass sich Leute auch mit unterschiedlichen Positionen immer wieder auf das Bündnis, ob nun da als Mitglieder oder außen drumherum beziehen konnten und es nicht einen Resignationseffekt gibt, der, denke ich, ziemlich häufig passiert. Leute können sich nicht durchsetzen mit dem Vorschlag, ziehen sich einen Schnapp zurück und die Leute, die sich durchgesetzt haben, die dann halt auch unter sich, und insofern würde ich sagen, diskutieren darüber, welches Handeln sinnvoll ist, schadet nicht dem Handeln, sondern nützt dem Handeln. Das wäre das eine. Und das andere zu deiner Frage, was könnte man nun im Prozess machen? Vielleicht dann doch noch die dritte Schlussfolgerung, die ich vorhin angekündigt, aber nicht gemacht hatte. Also ich
würde denken, ein anderes Problem an der Situation in dem Prozess war ja auch, die Angeklagten hatten diese Prozesserklärung gemacht, hatten sich ganz klar politisch geordnet. Wir sind Antimilitaristen, denn die Frage, wie das nun mit der eigentlichen Tat da war, blieb in der Schwebe. Da war ja aber eigentlich die Beweislage ziemlich erdrückend, weil sie ja dann auch in unmittelbarer Nähe festgenommen worden sind, observiert worden sind. Also da war ja eigentlich nicht viel dran zu deuteln. Und ich würde sagen, also das ist mir jetzt aber auch, als ich den Vortrag ausgearbeitet habe, nicht eine Sache, die ich schon die ganze Zeit im Kopf hatte und einfach hätte mal vorschlagen können, sondern das war jetzt auch so bei mir ein Prozess der nachträglichen Reflexion. Ich würde sagen, was eine Handlungsmöglichkeit gewesen wäre, wäre zum einen halt zu sagen, dass der Tat von den Angeklagten gemacht worden ist, wenn sie es dann tatsächlich waren, wie, denke ich, relativ wahrscheinlich ist. Und das Zweite wäre, diese andere Frage, die in der Schwebe mit der Mitgliedschaft auszuräumen. Da wurde eigentlich schon durch die Blume, auch in dieser Prozesserklärung, gesagt, naja, wir gehören da nicht dazu. Die MG hat es dann ganz ausdrücklich gesagt in dem Radiheft vor... So, dass die gar nicht dazugehören. Ich finde, das hätte auch im Prozess ruhig gesagt werden können, ohne dass man halt die MG hätte in die Pfanne hauen können. Es gibt halt unterschiedliche Organisierungsoptionen und Arbeitsschwerpunkte in der Linken und Punkt. Und mit so einer Konstellation einerseits zu sagen, wir sind nicht die MG und zweitens, wir haben diese Anschläge gemacht, wäre, glaube ich, ein Raum da gewesen, dass die Angeklagten hätten selber argumentieren können, warum haben wir es gemacht? Was haben wir uns dabei gedacht? Auch ganz klar zu sagen, wie du das beschrieben hast, das war letztlich eine symbolische Aktion. Und es ist auch klar, dass wir damit weder den Krieg Behinderte beendet haben, noch ernstlich beeinträchtigt haben, sondern das war eine so und so bestimmte symbolische Aktion. Und da ohne Wegschlucken einerseits und andererseits ohne Kraftmeierei, wie es häufig hier auch in linken Erklärungen gibt, zu versuchen zu erklären, das, was man sich da selber bei gedacht hat, rüberzubringen, hätte, glaube ich, mehr Leute von der Legitimität der Tat überzeugt oder zumindest Sympathie erfolgt, als dieser Versuch, das jetzt in die juristische Form der Beweisanträge zu drücken.
Ich könnte mir vorstellen, dass Leute vom Einstellungsbündnis da was entgegnen wollen, aber die wollen ja auch nicht vordrängeln, deswegen erst mal nochmal an,
gerade den letzten Vorschlag finde ich ja ein bisschen komisch jetzt. Du hast eigentlich gerade gesagt, die hätten sich jetzt vor Gericht schuldig bekennen sollen. Das wäre politisch aufrechter gewesen. Das ist eigentlich ein Punkt, den ich sowieso ein bisschen vernachlässigt finde, weil mit eurer Diskussion über die Beweisanträge ist das ein bisschen vernachlässigt worden, dass eigentlich die Angeklagten insofern sehr politische Subjekte waren, ist, dass sie das ganze Verfahren, den ganzen Prozess über konsequent nichts ausgesagt haben. Und das ist eine politische Haltung und das wurde bisher so nicht gewürdigt. Das steht auf dem Mauern im Heft ganz ruhig. Ich habe es nicht so genau im Kopf. Aber ich finde, das ist ein erster politischer Punkt. Der zweite ist, es gab noch eine Prozesserklärung der Angeklagten, die hier auch nicht erwähnt wurde als politische Äußerung. Und dann natürlich der dritte, aber da gebe ich dir recht, das fand ich auch ein bisschen sozusagen entpolitisierend, der etwas lasche Umgang mit dem viel politisch schwerwiegenden und auch juristisch schwerwiegenden Vorwurf der Mitgliedschaft in der militanten Gruppe.
Ja, da ist keine Wortmeldung, das würde ich ganz kurz noch auf Werner eingehen. Ja, das war tatsächlich, er ist jetzt gerade nicht da, macht aber nichts. Also wir haben im Einstellungsbündnis zeitweise zumindest tatsächlich relativ viel diskutiert und zeitweise war das produktiv. Auf der anderen Seite muss man aber auch ehrlich sagen, dass das Wegbleiben von Leuten dann auch produktiv war, weil wir dadurch handlungsfähig geworden sind. Also ich sehe das nicht positiv, oder nicht durchgehend positiv. Wir haben uns Fragen überlegt, Repression allein soll es nicht sein. Wir wollen uns zu den Inkriminierten Themen äußern und da gab es erheblichen Widerspruch auch zu, da gab es unterschiedliche Positionen und im Grunde haben wir das erst so richtig anpacken können, als das Einstellungsbündnis eine ganz bestimmte Konstellation dann hatte. Die war immer noch heterogen, aber wo sozusagen die Position nicht mehr so stark vertreten war, dass man eigentlich als Solidaritätsbündnis sich mit der Repression auseinandersetzen soll, aber nicht mit mir. Und wir haben da tatsächlich eine andere Meinung. Wir haben das im Buch ja auch geschrieben. Also es hatte so und so einen Effekt, will ich dazu nur sagen. Vielleicht sage ich auch noch ganz kurz was zu Detlef, was du gerade zum Schluss gesagt hast. Wir haben das auch diskutiert und tatsächlich stimmt es. Wenn es sozusagen eine klare Aussage zu den Brandanschlägen gegeben hätte, dann wäre natürlich logischerweise eine politische Arbeit ist dann ganz einfach, weil man braucht sich nicht mehr mit Würde, hätte, wenn und diese ganzen Formulierungen rumschlagen, jeder tritt einem auf die Füße, wenn man das mal irgendwie vergessen hat, denn man kann dann ganz klar sagen, das war so und das ist richtig so und das gehört auch so und das ist auch unsere Position und man hätte da politisch mehr agieren können. Für den Prozess, ja, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz auf den Beitrag ein von der letzten aus dem Publikum. Ja, das war eine konsequente Haltung und ich sehe das auch als politische Haltung, sich nicht zu äußern. Tatsächlich aber gibt es genau diesen Widerspruch, den ich gerade gesagt habe. Und ich will aber noch der Fairness halber auch sagen, es wäre gar nicht so einfach gewesen für die drei Angeklagten. Jetzt mal unabhängig davon, dass auch die nicht mit einer, ich sag mal nicht, nee, nicht alle mit einer Stimme gesprochen haben, sondern dass das auch ein heterogenes Verhältnis war. Aber sich zur Sache zu äußern, hat juristisch gesehen, du wirst auch im Wissen auch erhebliche Nachteile, nämlich zu den Anklagepunkten, die zu den anderen Anklagepunkten. Wenn man sich zu einer Sache äußert, dann, wo man sich äußert, kann einem auch das Nicht-Äußern schlecht oder negativ ausgelegt werden. Das wäre eine Sache gewesen. Das muss man da vielleicht auch noch erwähnen und vielleicht muss man auch noch erwähnen, dass hier wurde zwar ein Anschlag verhandelt, aber es wurde auch MG verhandelt und es gibt, ich weiß nicht, ein paar 28, 35 Anschläge, die noch nicht verhandelt wurden und da muss man auch ein bisschen ein Auge drauf haben und ich glaube, das war eine ganz schwierige Situation und deshalb ein scheinbar definitives Vorgehen, was aber vielleicht ein bisschen unter anderem Licht scheint, wenn man das mit berücksichtigt.
Ich wollte mal mit diesem in dem Prozess, also wir haben da über diese Beweisanträge geredet, aber ich meine, es gab ja auch was anderes, was ich fand dann letztendlich unglaublich gut funktioniert hat, und das war das Nichthalten eines Plädoyers. Also das, und das fand ich, ist also ein interessanter Punkt, weil, also ich weiß, dass als ich das gehört habe, es gibt keine Plädoyers, fand ich total beschissen. Also ich fand das total blöd, weil ich das Gefühl hatte, das letzte sozusagen Wort, was da in dem Gerichtssaal rumweht, ist, was man so hört, auch als Publikum, ist die Stimme der Bundesanwaltschaft sozusagen. Und dann kommt eigentlich nichts mehr. Aber ich fand es total interessant, dass zum Beispiel die Presse darauf, weil es gut vorbereitet war, weil dann eben Hintergrundmaterial für die Presse da war, eine Begründung und sowas, darauf gar nicht so reagiert hat, wie ich das erwartet habe. Also ich dachte, es ist dann so ein Ding von, naja, so. Aber das war ja gar nicht so, sondern es wurde eigentlich ziemlich darüber geredet, also in den Artikeln, die ich gesehen habe, dass die Verteidigung hat sich entschlossen, das nicht zu tun, weil das Verfahren von vornherein und so. Und das finde ich interessant, weil in dem Moment dieses Nichtsprechen sich bezieht auf einen wirklichen juristischen Akt. Ja? Also weil du gesagt hast, das Politische, was in das Justizverfahren sozusagen in dem Versuch es zu integrieren, verloren geht. Und hier ist es sozusagen, dass man eine ganz feste Konstante eines Justizverfahrens aushebelt, dadurch, dass man sie nicht tut und das politisch motiviert. Aber der Hebelpunkt ist nicht der Inhalt, sondern die ritualisierte Form des Plädoyers. Und das finde ich ist total spannend, also was da so als Möglichkeit im Raum steht.
Also ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin ein bisschen verunsichert, weil wir mit ganz vielen Themen gerechnet haben und jetzt gar nicht so viele Beiträge kommen. Vielleicht haben wir euch auch ein bisschen erschlagen hier vom Podium aus. Gucken wir nochmal. Und ermunte mich auch nochmal andere Aspekte anzusprechen. Ich zwinge auch niemand dazu.
Ich kann nochmal kurz noch als Teil des Einstimmungsbündnisses nochmal zwei Sätze dazu sagen, was du eben angesprochen hast mit den Plädoyers, weil es ist eigentlich auch eher so gewesen, dass es eine, also es war eigentlich eher eine Entscheidung der Anwälte, das so zu machen. Hier im Einstimmungsbündnis war da eigentlich ziemlich kontrovers, muss man sagen. Und man muss dann feststellen, dass obwohl sie ja selbst auch gesagt hätten, das Urteil steht ja eigentlich schon fest, dass man trotzdem irgendwie Bauchschmerzen kriegt, wenn man das Gefühl hat, man vergibt sich vielleicht dann noch irgendwie so eine Möglichkeit. Und daher war das im Einstimmungsbündnis selbst gar nicht so eine straighte Position oder sowas. Da muss man wirklich sagen, das haben die Anwälte eher vertreten und es hat sich tatsächlich auch gezeigt, dass es genau richtig war, das so zu machen. Aber also die Zweifel bei uns waren da schon vorhanden.
Deswegen habe ich gesagt, ich fand es am Anfang auch total krude, dass man jetzt sagt, jetzt hat man doch einmal die Möglichkeit, hier was zu sagen. Und aber dass da dann auf einmal die Wirkung einsetzt, hat mich total überrascht. Und das finde ich, kann man sich nochmal genauer angucken.
Ich glaube, also letztendlich kann man natürlich auch sagen, solche Erfahrungen, die da gemacht werden, man kann halt nur versuchen, das so ein bisschen auszuwerten und zu gucken, ist das ein Mittel, was man irgendwie in anderen Situationen auch einsetzen kann und halt zu versuchen, da Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, weil natürlich diese Fragen auch, wie kann man überhaupt so einen Prozess politisch irgendwie führen oder wie, was für Mittel gibt es und was hat vielleicht schon mal geklappt oder was hat nicht geklappt, dass man versucht, da auch ein bisschen Erfahrungen weiterzugeben und ohne, dass sowas so ideologisiert wird, das irgendwie auch als Erfahrungen für andere, die mit Repressionsgeschichten dann überzogen werden, das nutzbar zu machen. Also es gibt da natürlich total viele Punkte, die man dann noch diskutieren könnte oder sagen könnte, auch zu der Frage, die angesprochen wurde, hätten die Angeklagten denn sich irgendwie besser anders verhalten sollen oder so. Und das ist natürlich auch eine sehr heikle oder sehr kontroverse Position, das so zu sagen, weil man kann natürlich irgendwie eine Position vertreten, die erstmal so PC-mäßig sich gut anhört und irgendwie so eine gewisse politische Logik natürlich hat, die es auch so politisch vielleicht leichter machen würde, in manchen Situationen sich zu verhalten. Und trotzdem ist man natürlich in so einem Solidaritätsbündnis auch einfach mit der Situation konfrontiert, dass es natürlich um politische Subjekte geht mit ihrer Geschichte und dem, was sie so, wofür sie so stehen. Und es gibt natürlich genauso das Ziel, dass niemand irgendwie hier auch juristisch in die Pfanne gehauen wird und man dann irgendwie die nächsten 10 Jahre hier Knastarbeit machen möchte. Für niemanden sozusagen. Also weder das Bündnis noch die dann im Knast sitzen. Also dazwischen halt einen Weg zu finden, der dann für alle irgendwie stimmt, also der getragen werden kann, das ist halt so, das ist sozusagen das, womit man sich dann im Bündnis ja so beschäftigt letztendlich. Nochmal einen letzten Punkt, weil ihr seid jetzt ja auch eingeladen worden, weil ihr wart jetzt ja nicht Teil des engeren Einstellungsbündnisses, aber ihr habt euch eben dazu verhalten und noch längerfristig verhalten. Und also als Einstellungsbündnis würde ich sagen, das ist total wichtig, dass es so viele unterschiedliche Initiativen gab, von außen sozusagen. Ich glaube, das hat auch letztendlich das Einstellungsbündnis auch ein bisschen am Laufen gehalten, weil also über so einen langen Zeitraum das zu machen, ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit und auch mit diesen ganzen Konflikten und Kontroversen, die natürlich irgendwie da sind und irgendwie ausgetragen werden müssen oder irgendwie entschieden werden müssen zumindest. Und also das vielleicht auch nochmal an die anderen, die da sind, es macht sehr viel aus, wenn man so aus verschiedensten Ecken dann doch mitkriegt, es gibt hier und da irgendwelche Aktionen, sei es irgendwelche Soli-Diskos, wo dann Geld gesammelt wird oder, also es können ganz unterschiedliche Sachen sein, auf jeden Fall ist es was total wahrgenommen wird und was ganz wichtig ist. also so ein Einstellungsbündnis und Soli-Bündnis selbst ist nur so ein kleiner Rahmen, der sozusagen diese zähe Alltagsarbeit macht, aber das Drumherum, das bietet möglicherweise auch noch viel mehr Freiräume, was man eigentlich alles so machen kann, was halt wichtig ist in so einer Soli-Arbeit.
Das war jetzt ja fast schon ein wirkliches Schlusswort, aber da hinten gibt es noch einen weiteren Wortbeitrag.
Ich habe auch noch eine Frage, und zwar kann ich noch entsinnen, dass von dem, was du jetzt vorhin Christoph erzählt hast, ist von dem Ausgehen anderer und so weiter. Es gab ja in einem relativ frühen Stadium nach den Verhaftungen dieser Aufruf zu einer offenen VV für alle. So, ist darüber nochmal diskutiert worden, weil es ja jetzt schon ein bisschen nicht ganz gewöhnlich gewesen ist, sondern sich normalerweise bei einer Verhaftungswelle und so weiter sich erstmal so die Freunde, die politischen Genossen und Genossinnen zusammensetzen und dann erstmal so ja, die Anfänge einer Solidaritätsarbeit in Bewegung setzen.
Also ich kann da so ganz so viel kann ich dazu nicht sagen, weil ich mich auf dem zweiten Weg eigentlich zum Einstellungsbündnis gekommen bin. Ich war sozusagen erstmal komme aus dem Umfeld von einem oder bin aus dem Umfeld von einem der zu der Zeit Gefangenen angesprochen worden und habe mich beteiligt und unsere politische Gruppe allerdings, die in Libertad, die hat sich von Anfang an beteiligt. Ich finde es aber, ich glaube, es stimmt nicht ganz, was du sagst, weil ich kann mich erinnern, dass es bei den RZ-Verfahren auch so gegeben war, auch so gewesen war, dass es ziemlich schnell eine VV gegeben hat, wo sozusagen koordiniert wurde. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, ich fand das jetzt nicht als was Ungewöhnliches. Aber tatsächlich ist es so, das ist über diese Anfangszeit steht gar nicht so sehr viel im Buch, wie es andere Punkte auch gibt, die wir vernachlässigt haben. Also es ist einfach auch, hat einfach auch nicht alles so viel Platz gefunden, wie es vielleicht hätte finden müssen. Wir haben da auch schon teilweise Kritik gebracht. Und das liegt ein bisschen auch an der Zusammensetzung derer, die das Buch letztendlich dann, auch geschrieben und diskutiert haben. Und da sind ein paar Sachen runtergefallen und ganz bestimmt auch, da gebe ich dir recht, diese erste Phase, wo es diese VVs gegeben hat, wo es AGs dazu gegeben hat, die gearbeitet haben, das kommt in unserem Buch fast gar nicht vor. Ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt erwähnt haben, was natürlich falsch wäre, wenn wir es nicht gemacht haben.
Erwähnt ist es in dem Buch? Und genau, also ich erinnere mich auch noch ein bisschen, deswegen ergänze ich es vielleicht kurz. Ne? Also mir ist auch aufgefallen, wir hätten vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen erzählen sollen, was im Buch drinsteht. Ich tue das jetzt mal nachholenderweise. Also gerade über den Anfangsprozess, das war ganz interessant, im Einstellungsbündnis wurde nochmal viel über die Erinnerung an sich auch gestritten, weil also da haben wir gemerkt, haben alle ganz unterschiedliche Erinnerungen alleine schon dran und das hat uns viele Treffen gekostet, uns da überhaupt auf eine Version zu einigen. Und tatsächlich lief es so, dass es sozusagen nominierte Genossinnen gab oder Leute aus dem engen Umfeld, die eben angesprochen wurden, im Bündnis mitzumachen, das sich später Einstellungsbündnis genannt hat, dass sich das in unterschiedlichen Kreisen abgespielt hat und später erst diese Kreise zusammengekommen sind. Das ist jetzt immer noch eine ganz verkürzte Fassung, wahrscheinlich werden es gleich einzeln aufbringen und sagen, es war wieder ganz anders. Dass es davon unabhängig eine Idee gab, eine VV zu machen, zu der dann Leute aus dem sich gerade gründenden Einstellungsbündnis auch hingegangen sind und dass es am Anfang einfach unglaublich viel Arbeit bedeutet hat oder auch einen spannenden Austauschprozess zu gucken, welche Kreise kann ich da jetzt auf welche Kreise beziehen. Aber das war jetzt, da gab es natürlich noch keine Struktur, die sagen konnte, was für ein Quatsch da jetzt auf eine VV zu machen, sondern erstmal den Versuch auf alle Soli-Initiativen, die da irgendwo entstanden sind, zu reagieren und zu sehen, wer damit zusammen an einem Tisch sitzen kann. Dann gibt es da hinten eine Wortmeldung.
Ich wollte gerne noch mal was sagen, was vielleicht, also weil das ganze Thema, das ist ja im Prinzip erstmal sehr aus dem inneren Kreis, aus was ist in dem Prozess passiert, was ist innerhalb des Bündnisses passiert. Es gibt ja noch eine Sicht von außen. Also, ich finde, ich ist ein bisschen untergegangen hier. Ich finde, man kann sich eine Menge Schwierigkeiten vorstellen in einer heterogenen Gruppe von Angeklagten, in einer heterogenen Gruppe in einem Bündnis oder nicht. Aber eins muss auch mal gesagt werden. Vielleicht war das alles für ein Teilchen nicht so glücklich, aber das gelungen ist, dass alle drei Angeklagten ne, irgendwie das hingekriegt haben, die Schnauze zu halten. Also nicht einzubrechen und nicht zu sagen, oh, ich weiß nicht oder sonst was. Und das hat eine Auswirkung gehabt. Das haben viele Leute wahrgenommen. Viele, die sich vielleicht gar nicht so politisch mit bestimmten Äußerungen, die dann ja auch mal wegen in Erklärungen oder sowas gemacht wurden, irgendwie mit identifizieren können. Aber das hatte eine Außenwirkung. Ne? Und es hat auch mit dem Prozess auch eine Solidaritätsbewegung gegeben, die gab es vorher nicht. Und es gab irre viele, aber ich will es jetzt nicht übertreiben, zu dem Zeitpunkt seit der Festnahme gab es keine Demo innerhalb der Linken oder so, wo nicht auf die Leute Bezug genommen wurde. Es gab jede Menge, nicht nur militante, aber auch militante Aktionen oder so, die sich auf diesen Prozess gezogen haben. Und ich habe das schon mal stark gemacht, weil es oftmals so untergeht. Und ich meine, es gab damals überhaupt gar nicht mal die Idee, obwohl es schon den Krieg gab, den Deutschland geführt hat, überhaupt eine Idee zu haben, wie man eine neue antimilitaristische Bewegung anschiebt. Das ist seitdem versucht worden. Und ich finde, das kann man auch mal so zur Kenntnis nehmen. Ja, also man kann das auch mal positiv sagen. Auch wenn vieles vielleicht da irgendwie nicht so toll gelaufen ist, aber das hat der Prozess auch mit unterstützt.
Ich würde gerade vorschlagen, von interessierter Seite das jetzt als Schlusswort stehen zu lassen. Aber ich gebe dir natürlich auch gerne noch das Wort. Ups, also, wo ist denn dein Mikro eigentlich hin?
Das ist da jetzt. Ah, okay. Ja, das ist natürlich der Punkt, der bei mir weitgehend runtergefallen ist. Ich würde an dieser Stelle erstmal warnen und gucken, auch gerade aus dem, was wir hier heute Abend nochmal zusammengetragen haben, was ist da jetzt eigentlich passiert? Das war eine Form von symbolischer Aktion. Die wird in dieser Weise kriminalisiert. Das ist eine schwere Niederlage. Und Niederlagen sind dazu angetan, sich dann eben darüber zu vergewissern, unter welchen Bedingungen, mit welchen Instrumenten, welche ja, auch strategischen, aber auch welche analytischen Dinge werden jetzt erstmal alle zusammengetragen. Und das ist, glaube ich, bisher nicht so wirklich geleistet. Und wenn es jetzt dabei bleibt, zu sagen, das ist jetzt so, ne, wir sind da jetzt auf dem Weg des politischen, was weiß ich, Zusammenfassens und können daraus eine Bewegung bilden, dann besteht bei dem Stand der Dinge, glaube ich, große Gefahr, dass das ins nicht nur Leere läuft, sondern die Niederlagen vervielfältigt. Das wäre, glaube ich, dann eher nochmal eine Aufgabe, das gründlich aufzuarbeiten und sich da ganz genau anzusehen, unter welchen Bedingungen und mit welchen Mitteln man da unterwegs ist. Also um das vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen, Militanzfetisch ist alles andere als irgendeine wirksame politische Strategie.
Ja, ich wollte noch mal sagen, also mit dieser Begriff symbolische Aktion, also ich weiß nicht, also wie gesagt, ich weiß nicht, es unterstellt ja niemand, dass er oder sie das gemacht hat, aber die Aktion, also das war symbolische Aktion, ich finde, da tun wir uns aber selber in die Tasche, wie eine symbolische Aktion ist, wenn der DGB oder auch 99% unserer Praxis irgendwo in der Nähe von irgendwelchen Zentren drunter, das ist wirklich symbolische Aktion, aber ein konkreter Vernichtung von Sachen wird es auf keinen Fall als symbolische Aktion. Und da wird es auch der Deporte ja recht geben, das ist dann keine Niederlage, wenn wir strafen, sondern das ist selbstverständlich. Warum also, dass ein Staat, also auch unser Staat dann nach der Revolution, sagen wir mal, wo ist so dieser Zwischenpart, dieser Zwischenstaat, den wir auch Kommunist wollte, ich glaube nicht, dass wir sofort in die Anarchie gehen. Aber auch wir würden da nicht gleich sagen, ja, die machen unsere Sachen kaputt und wir würden sagen, danke, und das macht der Staat auch. Also da müssen wir, das ist keine Niederlage, sondern das ist klar, also das ist erstmal eine klare Dinge. Und dann wird es doch nochmal finden, auch noch was zu sagen. Es geht ja immerhin, drei Leute müssen demnächst im Knast oder auch nicht. Also es wird jetzt so gesagt, das ist abgeschlossen, ist es ja aber noch nicht. Die Prozessvorbereitung, also die Prozessbegleitung ist abgeschlossen, aber ist die Repression für das, kann jemand ja nochmal was zum aktuellen Stand. Jetzt für Florian, Olli und Axel sagen, weil sonst kommt mir das so subjektlos vor.
Den Hinweis, das hatte ich am Anfang ja auch gesagt, dass wir das zum Schluss nochmal machen wollen, genau dieses juristische Update. Und ich nutze jetzt auch einfach die Chance, mich bei euch drei Gästen zu bedanken. Ihr seid bestimmt auch noch einen kleinen Moment hier. Vielleicht kann man ja auch in kleiner Runde noch weiter diskutieren oder sogar besser diskutieren. Gebe Christoph vom Einstellungsbündnis nochmal die Möglichkeit, vielleicht zum kleinen Abschlussstatement und natürlich zu der Zusammenfassung von dem Stand.
Ein Abschlussstatement brauche ich jetzt gar nicht mehr, weil eigentlich wurden jetzt schon auch so ein paar Sachen gesagt, die man jeweils auch hätte stehen lassen können. Ich sage noch mal kurz was zum Stand des Verfahrens. Also das ist das Verfahren, das Der Prozess ging zu Ende vor anderthalb Jahren mit den Urteilssprüchen, dreieinhalb Jahre. Es wurde Revision eingelegt und diese Revision befindet sich immer noch, also das ist immer noch, die Revision ist immer noch nicht entschieden. Es wird aber erwartet, dass das also in ganz naher Zukunft entschieden wird. Und es gibt niemanden, der sagt, die Revision wird so rum ausfallen oder die Revision wird so rum ausfallen, aber es gibt schon auch Hoffnung, weil es jetzt auch innerhalb dieses Revisionsverfahrens oder Revisionsprozesses schon auch hin und her ging mit Stellungnahmen und so weiter. Von daher und auch schon angedeutet ist, dass es sich eigentlich in ganz naher Zukunft entscheiden wird. Und dann werden wir uns natürlich auch nochmal zu Wort melden. Und ich denke, je nachdem, wie die Entscheidung ausgeht, wird auch das Einstellungsbündnis auf die eine oder andere Art noch entweder weiter bestehen oder weiterhin auch eine Soli-Arbeit zu machen. Dann entweder zum Prozess oder, wenn die Revision abgelehnt wird, vielleicht auch in Teilen jedenfalls so eine klassische Knastarbeit.
Ja, soweit dazu. Also dann jetzt nochmal lang an alle vier hier auf dem Podium. Ich nutze nochmal kurz die Chance, wo ich das hier endgültig beende, einen kleinen Werbeblock zu machen. Zum einen übrigens hinten für unsere Stände. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Also da gibt es den Klassiker zu kaufen und auch noch verschiedene andere klassische Literatur und neuere. Und dahinter, das ist auch eine ganz besondere Initiative, ich kann da vielleicht auch nochmal vorbeischauen, gibt es Olivenöl, was auch in solidarischen Strukturen Geld spülen soll, und zwar in dem Fall von griechischen Genossinnen. Also wer möchte da noch gerne gutes Bio-Öl aus Griechenland zu stoppen. Das ist der kommerzielle Teil gewesen. Jetzt kommt der intellektuelle Teil, nämlich noch kleine Veranstaltungsankündigung. Wir wollten jetzt nicht unbedingt ganz viel mit diesem Buch eigentlich pausieren gehen, aber wir werden es doch ein bisschen tun. Unter anderem am 3. Juni bei den linken Buchtagen, da ist um 12 Uhr im blauen Salon. Wir haben es noch gar nicht so überlegt, ob wir es lieber die Vorstellung machen, aber da wollen wir das Buch nochmal vorstellen. Und könnt ihr gerne nochmal kommen, das ist die eine Ankündigung am 3. Juni bei den linken Buchtagen. Das andere ist ein klein bisschen ferner vom Einstellungsbündnis, aber ihr habt ja bestimmt alle die Flyer gesehen. Am 27.05. ist im Rahmen der antimilitaristischen, internationalistischen Abende eine Veranstaltung zu Tagen des Zorns, die arabischen Revolte und die Politik des Westens. Erzähle ich jetzt nicht mehr zu, sondern bitte euch einfach mal kurz auf diesen Flyer zu gucken. Und
zum dritten wurde ich gebeten, darauf aufmerksam zu machen. Da muss ich, glaube ich, darauf aufmerksam machen. Hier fand ja ein widerlicher Nazi-Aufmarsch statt am Wochenende. Und jetzt kommt wirklich eine Fremdveranstaltung, von der wir sprechen, nämlich am Donnerstag, morgen veranstaltet die SPD eine Bürgersprechstunde im Rathaus Kreuzberg. Und da sind halt alle Bürgerinnen von Kreuzberg oder Berlin eingeladen. Es sind wohl auch Vertreter der Polizei eingeladen. Gab da sehr viele Diskussionen rum und ich wurde gebeten zu sagen, dass das auch eine Gelegenheit ist, da mit zu diskutieren, sage ich jetzt mal. Ansonsten da wird gewogen.
Ja, ich habe dazu auch noch eine kurze Wortmeldung und zwar wollte ich den Werbeblock um zwei Termine ergänzen, die aber auch inhaltlich ganz gut passen. Und zwar zum einen findet am Samstag um 18 Uhr hier vom Kompensator ausgehend eine Demonstration gegen polizeiliche Repression und Naziterror statt, der letzte Woche Samstag hier in Kreuzberg stattfand. So eine Antifa-Demo sein, die an einigen Objekten wie dem Springer-Hochhaus vorbeigeht und dann am Mehringhof enden wird. Es wird dazu auch einen Demo-Aufruf geben. Ich wollte es nur schon mal den Aktiven hier irgendwie sagen. Und wenn man Lust hat und sich sehr viel am Samstag bewegen möchte, dann kann man auch zwei Stunden vorher zum Hermannplatz kommen, weil es da eine internationalistische Demonstration zu den neueren Vorkommnissen in Kurdistan geben wird. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gab ja in letzter Zeit 2500 Verhaftungen vor den Wahlen und auch mehrere Tote bei der türkischen Polizei- und Militäraktionen. Und da wird es halt eine internationalistische Demo um 16 Uhr vom Hermannplatz zum Kompensator Tor ausgeben. Also man kann sozusagen 16 Uhr auf die Straße gehen und dann bis 20 Uhr durch Kreuzberg und Neukölln laufen. Dankeschön.
Ja, ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit und einen schönen Abend wünsche ich.